Ja, also es war bei uns schon richtig lustig, also weil unsere Uni hatte ziemlich große Sponsoren und einer bei uns in der Mannschaft auch. Und wir sind dann immer mit dem Privatjet rumgeflogen, ja. Das war schon ganz lustig und es war für mich auch eine komplett andere Welt. Ja. Auf einmal, weißt du, du gehst 20 Minuten vor Abflug einfach zu einem privaten Flughafen, fliegst dann irgendwo hin und hast dann, die bringen dann Essen auf dem Jet mit und du denkst, okay, wo bin ich hier gelandet? Ja. Also,
Folge 118, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge des Advantage-Podcasts. Wir versuchen ja immer tatsächlich, Tennisprofis zu einem Zeitpunkt zu erwischen, in dem sie richtig gut spielen, in dem sie vielleicht sogar auf ihrem Career-High sind, gute Turniere gespielt haben. Bei unserem heutigen Gast stimmt das Timing auf jeden Fall. Dafür ist er ja auch selbstverantwortlich. Wir begrüßen in der Leitung Henry Squire. Hallo.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich dabei sein kann und oder darf. Und ja, bin gespannt auf eure Insights und mit euch einfach detailliert über bestimmte Sachen zu quatschen. Und ich freue mich.
Die Freude ist ganz auf unserer Seite und ich begrüße natürlich auch in der Leitung den gleichberechtigten Co-Host dieses Advantage Podcasts seit 3 Wochen, Daniel Masur. Hi.
Hallo, hallo. Freue mich, heute wieder dabei sein zu können.
Bist du stolz auf mich, dass ich beim dritten Versuch jetzt auch die Folgenanzahl richtig angesagt habe?
Ja, wenn ich hier jetzt so ein Emoji reinballern könnte, dann wäre es sicher dieses Party-Ding. Aber nach 117, nach 180 ist es jetzt Folge 118. Bravo, Yannick.
Hater werden auch sagen, wir haben schon eine halbe Stunde umsonst aufgenommen, aber wir haben ja keine Hater, von daher ist alles okay. Wir hatten leichte technische Probleme, aber jetzt sind wir froh, endlich Henry präsentieren zu können, denn für all diejenigen, die seinen Weg nicht ganz eng verfolgt haben, was bei den meisten Tennis-Freaks ja nicht der Fall sein wird, ihr kennt euch ja aus, er steht momentan auf Career-High 235. Im Dezember 21 war er noch jenseits der 500, also hat in den letzten 3 Jahren ordentlich zugelegt und alleine dieses Jahr einen Challenger-Titel in Hamburg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und letzte Woche ganz akut Finale gespielt, ganz dramatisch verloren. Darüber werden wir heute auch reden. Ja, schön, dass du da bist und wir versuchen am Anfang dich mal ein bisschen hier auch mit Sachen zu konfrontieren. Und ich habe natürlich investigativ nachgeforscht, Henry, und einen Artikel gefunden vom 16. August 2011. Henry auf den Spuren von Boris aus der Rheinischen Post. Der Kaiserwerther Henry Zweier gewinnt überraschend die deutsche Tennismeisterschaft der U12. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ich kann mich natürlich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ja, das war für mich, wird das ja immer gleichberechtigt für die deutsche Meisterschaft. Und für mich war das ein Riesending. Ich habe das Jahr davor, wie gesagt, gegen Rudi Mollica verloren. Und das war, glaube ich, seine letzten deutschen Meisterschaften im gleichen Jahrgang mit uns. Danach hat er immer höher gespielt. Aber ja, natürlich, das war so wie das Turnier. Ich kann mich halt wirklich wie gestern daran erinnern. Ich habe gegen einer meiner besten Freunde damals im Finale gespielt. Und ja, ich habe halt natürlich nicht so viel Jugendtennis gespielt, also turniermäßig. Und ja, das ist natürlich bei mir noch ganz, ganz stark im Kopf drin, weil das war wirklich mein erster großer Erfolg als Jugendlicher. Und das war sozusagen dann der Anfang der Karriere. Und ich weiß auch genau, was ich noch anhatte, welche Schläger ich gespielt hatte. Ich hatte hab diese komischen Socken immer getragen und so weiter. Also ich kann mich noch wirklich super genau daran erinnern, ja.
Was für komische Socken?
Ja, ich habe so graue und weiße und das zweite Paar Socken habe ich dann irgendwie runtergemacht. Also es sah ganz, ganz komisch aus. Aber es hat was gebracht. Ich habe das Turnier gewonnen und das war das Wichtigste.
Also in der letzten Zeit hattest du die Socken auch wieder an.
Ja. Ich hab immer zwei Paar, ja. Aber ich habe nicht zwei verschiedene Farben, ich habe zwei weiße, da ist noch alles in Ordnung jetzt.
Sehr gut. Tatsächlich war es ja damals noch ein bisschen anders, auch mit den Ranglistenpunkten bei so einem Turnier. Ne? Nicht unbedingt, wenn man das Turnier gewonnen hat, hat man am meisten Punkte bekommen. Hat dich das damals ein bisschen gestört?
Nee, mich hat das überhaupt nicht gestört. Für mich war das super positiv, weil ich nicht so viele Turniere gespielt habe, als ich kleiner war. Also ich habe jetzt nicht jede Woche gespielt. Ich habe vielleicht alle paar Wochen mal eins gespielt, ich habe mal ein paar Monate auch keins gespielt, weil mein Papa, der mein Trainer immer war in meiner Jugendzeit und auch als ich älter wurde, hat immer mehr Wert darauf gelegt, dass ich mein Spiel entwickle und dass ich mich verbessere und Sachen ändere. Und es ist einfach ein Prozess und so die Matches auch als Training nutze. Ich habe super viel Matchpraxis auch einfach gehabt im Training, wo wir Best of 5 Sätze gespielt haben am Nachmittag und so weiter. So, es hat mich ja gar nicht gestört und das Ranglistensystem damals war super für mich, weil man ja Punkte bekommen hat, darauf, also gegen wen du gewonnen hast und nicht wie viele Turniere du gespielt hast, wie weit du in den Turnieren gekommen bist, sondern wirklich, ja, rein einfach, wie gut war dein Gegner, hast du gegen den gewonnen, dann kriegst du viele Punkte. Und wenn du im Halbfinale gegen irgendeinen gespielt hast, der nicht so gut war vom Ranking, hast du halt dann auch nicht viele Punkte bekommen, obwohl du dann halt am nächsten Tag Finale spielst. Das war für mich halt super, da ich halt nicht so viel gespielt habe und dann trotzdem in den Ranglisten ziemlich hochkommen konnte, auch als ich jünger war und einfach nicht so viel gespielt habe.
Ja, eh voll gut. Wenn man einen Eins-Gesetzten schlägt, kannst du direkt abreisen. Hast eh die höchsten Punkte geholt. Wenn die anderen Gesetzten dann raus sind, dann ja, bist du schneller zu Hause. Hast trotzdem quasi das Turnier gewonnen.
Ja, ganz genau. Also der Turniersieg war manchmal, wenn man jetzt auf die Rangliste geguckt hat, war nicht ganz so wichtig, sondern einfach gegen wen hast du geschlagen? Hast du im Viertelfinale den Eins-Gesetzten geschlagen? Ich weiß noch, ein, zwei Turniere, da habe ich ein paar Gesetze am Anfang geschlagen und dann am Ende keine. Oder habe ich, weiß nicht, ist auch egal, ob ich gewonnen oder verloren habe, aber die waren auf jeden Fall nicht so hoch im Ranking. Und das hat mir dann nicht so viel gebracht. Also war ein ganz lustiges System und für mich halt ja, ziemlich förderlich, als ich kleiner war, ja.
Du hattest ja gesagt, Rudi hat nicht mitgespielt. Hat er schon bei den Älteren mitgespielt oder hat er schon gestreamt zu der Zeit und hat keine deutschen U12 mehr gespielt?
Ja, ich glaube, der hat schon U14 gespielt. Ich weiß ja, Ludwigs, ich habe noch U11 oder U12 gespielt dann und da hat schon U14 Ludwigshafen, Halbfinale, Finale, irgend sowas gespielt. Also der war immer meilenweit weg, ein paar Klassen
Immer
vor
diese
uns.
Überflieger.
Hä?
Immer diese Überflieger.
Ja, diese Überflieger, ja. Der war ganz weit weg irgendwann. Aber ja, ganz lustig, ich musste immer hochschauen und da möchte ich hin und ich muss mich bessern. Und war eigentlich ganz gute Motivation auch.
Stammhörerinnen dieses Podcasts wissen ja, dass ihr auch gut befreundet seid. Vor ein paar Folgen war Rudi selbst zu Gast und hat ganz ohne Humor in den höchsten Tönen auch von dir geschwärmt als Mensch, nicht nur als Tennisspieler. Um die Anfangsgeschichte noch zu Ende zu bringen, die Rheinische Post hat damals auch geschrieben, die Tennis-Talentshow besitzt den Stellenwert einer deutschen Meisterschaft. Prominente Spieler wie Steffi Graf, Boris Becker, Tommy Haas und Sabine Lisicki haben sich schon in die Siegerliste eingetragen. Also mal ein kurzer Exkurs zurück in deine ganz frühe Tennisjugend. Wir wollen heute ein bisschen eine Zeitreise machen von dieser Tennisjugend bis in die heutige Zeit, fangen aber tatsächlich mit der Aktualität an, weil sie natürlich passt. Wir fangen mal mit dem Challenger-Sieg in Hamburg an. Hast du zu dem Zeitpunkt, zu dem Beginn der Turnierwoche gespürt, hey, du bist auf einem Level, wo du so ein Challenger-Turnier gewinnen kannst?
Nein, 100% nicht. Also 100% nicht. Ich hatte beim ersten Training, ich habe die paar Tage davor sogar gar nicht trainiert. Und ich bin am Sonntag auch angereist und wusste dann wahrscheinlich, dass ich Montag spiele, weil ich schon gefragt habe. Habe dann auch nur eine Stunde trainiert, aber die eine Stunde, die ich trainiert habe, ich hatte damals schon Future in Hamburg gespielt, da habe ich Finale gespielt und da habe ich mich einfach ganz wohl gefühlt auf dem Belag, weil es ein bisschen langsamer ist. Und ich wusste, dass mir der Belag ganz gut liegen könnte. Ich habe da schon ein, zwei Jahre nicht mehr gespielt, aber wusste, okay, wenn ich ganz gut drauf bin, wird der Belag mir auf jeden Fall liegen. Die Bälle, die gehen halt super auf und da kann ich ganz gut drauf schroten, so aggressiv spielen. Und ja, im ersten Training habe ich mich direkt ganz gut gefühlt, aber ich habe noch nie einen Challenger gewonnen. Ich hatte auch, also von der Auslosung her, da guckt man natürlich, wer da alles mitspielt. Und da denkt man jetzt nicht direkt, ich kann das gewinnen, weil ich habe es noch nie gemacht. Ja, das ist dann immer so ein bisschen Neuland. Und man guckt dann einfach Match für Match, okay, wo geht die Reise so ein bisschen hin? Aber das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Besonders wie die Wochen auch davor liefen. Also habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und ja, war dann natürlich vor jedem Match dann ziemlich nervös. Und am Ende konnte ich es auch gar nicht glauben, als es soweit war und der letzte Punkt vorbei war im Finale. Das war, da brauchte ich auch ein, zwei Tage, um das überhaupt sacken zu lassen und das überhaupt eigentlich zu glauben, dass das gerade passiert ist, ja.
Wally hat das natürlich auch verfolgt, die Woche. Was hast du gedacht in der Woche?
Ja, es war ganz lustig. Ich habe mit Henry ein paar Wochen vorher in Lugano in der Players Lounge gesessen und wir haben ein bisschen so über den Saisonverlauf gequatscht. Und klar, ich habe am Anfang der Saison viele Future gespielt, viele Matches gewonnen und er hat einen anderen Weg gewählt, hat viele Challenger-Qualis gespielt, wo man halt auch gegen höher gerankte spielt und einige knappe Matches verloren. Und er meinte dann so, ja, Mist, ich spüre schon, dass, also korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, aber ich habe es so aufgefasst, ich spüre schon, dass ich das Level habe, habe jetzt paar Mal mit Matchball verloren, aufs Match serviert, Führung gehabt und noch verloren und immer gegen sehr, sehr gute Gegner. Und ich mache gerade einfach die Punkte nicht, die Punkte für die Weltrangliste. Ich muss wahrscheinlich auch mal wieder ein paar Future spielen, hast du gesagt, weil es bringt halt bei den Challengern, blöd gesagt, am Ende des Tages nichts, wenn du gute Matches spielst, aber du brauchst dann halt deine Punkte auch am Ende des Tages. Und ist ganz lustig, wie sich das dann zusammengefügt hat, dass du dann ein paar Wochen später deine guten Leistungen halt belohnst mit den Ergebnissen auf Challenger-Ebene. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und ich glaube, ja, ein Titel zu Hause, das sagt auch einfach jeder Spieler in Deutschland, egal auf welchem Level, einen Titel zu holen, dann speziell auch einen Challenger-Titel, ist einfach besonders. Würde man immer tauschen halt gegen einen Turniersieg woanders.
Ja, das auf
Henry,
jeden Fall.
was hat das mit deinem Energielevel gemacht, dieser Challenger-Sieg? Also konntest du das direkt umwandeln in neue Energie oder warst du erstmal platt?
Na, ich hatte eigentlich ein bisschen mit ein paar körperlichen Problemen die ganze Woche zu kämpfen. So, ich habe danach die Woche eigentlich gar nichts gespielt. Ja, mental, es war schon ein Riesen-Push, weil wie Wally gesagt hatte, eigentlich hatte ich geplant, ein paar Future halt zu spielen, weil ich habe so viele enge Matches verloren. Ich habe, glaube ich, drei Matches mit Matchband verloren, zwei, wo ich ausserviert habe im dritten Satz oder zum Match serviere und es nicht gepackt habe. Ja, und es ist dann einfach da, du hast da diese Hoffnung und ja, okay, das Match läuft gut, alles gut. Und das ist so greifbar, ja, dass du diese Matches gewinnst und dann fast an diesem Durchbruch bist, weil ich wirklich eigentlich gut gespielt habe und mich auch ganz gut gefühlt habe. Aber ich habe ist im Match auch bis zu einem gewissen Grad konnte ich es halt rüberbringen, aber dann am Ende hat irgendwie ein bisschen was immer gefehlt, ja. Und das gibt ja halt so viel negative Gedanken dann nach so einem Match, dass ja, dass ich da mit dem Sieg halt überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich habe besonders alle Matches in zwei Sätzen gewonnen, alles glatt eigentlich und war halt für mich halt überhaupt nicht greifbar davor, weil ich so viele enge Matches die ganze Zeit verloren habe. Und dann, wie gesagt, wir hatten uns in Lugano gesehen, Daniel und ich, und dann da hatte ich ein, zwei enge Matches gewonnen und habe mich auch gar nicht schlecht gefühlt und fand es eigentlich eine ganz gute Woche, hatte mich qualifiziert und erste Runde gewonnen und habe mich vom Spielerischen ganz okay gefühlt und habe einfach gedacht, ich habe wieder ein paar Matches gewonnen, so ich gucke jetzt Woche für Woche, wie es weitergeht, aber ich hatte schon Futures geplant. Und zurück zu deiner Frage, ob ich diesen Schwung mitnehmen kann, das war für mich extrem schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe Hamburg gewonnen und ich hatte ja geplant, ein paar Future zu spielen und ich habe damit halt nicht so richtig gerechnet. So, dann hatte ich nach Hamburg eine Woche frei und habe dann, weil ich halt vorher schon gemeldet habe, habe ich ein Future in der Slowakei gespielt, in Trnava. Ja, und das war für mich halt richtig komisch, weil ich habe einen Challenger gewonnen, 50er. Da ist man gefühlt auf so einem emotionalen High und oh, ich kann das packen und so weiter. Und dann 2 Wochen später bist du in der Slowakei im Dorf und spielst da in der Halle, wo es keinen interessiert, ja, spielst du eine erste Runde für einen Punkt. Und das ist also einfach so ein Wechsel von Gefühlen, dass du auf einmal wieder diesen, dann verspürst du wieder diesen Druck. Oh, ich habe jetzt gerade einen Challenger gewonnen und ich tue mich jetzt schwer in der ersten Runde vom Future, weil das ist, wirst du auch, weil alle können gut spielen, ja. Und das ist dann vom Kopf echt ein schwieriges Thema, da irgendwie durch diese Matches zu kommen. Und dann habe ich auch im Halbfinale verloren im Future. Und der andere hat auch besser gespielt an dem Tag. Das war nicht das Thema. Also der hat gut gespielt. Hat auch verdient gewonnen. Aber trotzdem ist das so back to reality. Es kam dann sehr schnell zurück. So, okay, ich muss wieder ackern, ich muss wieder arbeiten. Das war schön. Aber alle anderen Spieler spielen auch gut. Und es war das Einzige, wo es einen Riesenunterschied gab, war das, okay, wenn ich einen Challenger spiele, ich weiß, ich habe eins gewonnen und ich weiß, dass ich gut spielen kann. Auch wirklich im Finale, im Halbfinale, in den großen Matches kann ich mein Bestes abrufen. Das hat einfach zusätzlich ein bisschen mehr Ruhe in mich reingebracht, weil davor hatte ich noch nie eins gewonnen. Da hast du immer leichte Zweifel, ja, bin ich wirklich gut genug, schaffe ich das? Weil man möchte ja auch sich nicht irgendein Träumchen vorerzählen, dass, oh, ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das, aber du hast es seit 2, 3 Jahren, hast du es noch nie gemacht, ja. So, dann denkt man natürlich drüber nach, okay, was ist, wenn das nicht stimmt? Bin ich wirklich, vielleicht bin ich einfach zu schlecht, kann auch sein, ja. Und so, das war für mich einfach so ein Selbstbewusstseinsschub vom Tennis her. Okay, ich kann das packen und ich muss jetzt wirklich einfach jede Woche weiterarbeiten und mir so viele Möglichkeiten, wie ich kann, also mir geben, wie ich halt kann, dass ich in diese Matches halt reinkomme, in diese Viertelfinale, Halbfinale und so weiter, dass ich dann mein bestes Tennis halt abrufen kann. Und ich habe, muss ich sagen, danach auch einfach Tennis viel mehr genossen. Ich hatte ein bisschen mehr Ruhe, ich war auch nicht so hektisch, habe mir nicht ganz so viele Gedanken mehr gemacht. Das war für mich so, hat mich einfach sehr beruhigt. Und ja, und genau, dieses Future war halt ganz interessant, weil das so ein bisschen Back to Reality war. Und dann von diesem Hype ist man so ein bisschen sehr bodenständig geworden danach und hat dann einfach weiter trainiert und weiter hart gearbeitet. Und genau, also das war eigentlich die Story zu Hamburg, dann zum Selbstbewusstsein von Momentum danach.
Ja, Henry, danke für deine Ausführungen. Das klingt wirklich wie Textbuch Profi-Tennis in der einen Woche vor deutschem Publikum einen Challenger gewinnen, euphorisiert sein und dann ein paar Tage später in der Slowakei vor 10 Zuschauern um einen Punkt kämpfen, wenn es überhaupt 10 Zuschauer waren.
Ja, genau. Also es waren nicht mal 10 Zuschauer. War wirklich schwierig, damit umzugehen, muss ich schon sagen. Aber ja, habe das Beste dann irgendwie draus gemacht. Und wie gesagt, habe dann die erste Runde war sehr schwierig für mich, einfach emotional gesehen, wie ich in das Match dann reingehe. Und dann zweite, dritte Runde wurde ein bisschen einfacher. Und der im Halbfinale hat einfach besser gespielt. Das war für mich kein Thema, aber es ging ja mehr um diese emotionale Reise für mich in dem Turnier. Das war das Schwierigste, nicht das Spielerische eigentlich.
Ja, es ist verrückt, wie ich gerade die Parallelen fühle. Ich habe nämlich auch Challenger-Finale gespielt in Lugano, eben das Turnier, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Hab dann mit Matchball verloren gegen Spieler, der Otto Wirtan, der wahrscheinlich an einem guten Tag sicher Top 100 Niveau hat. Und ein Kumpel war da, haben wir abends noch den Sieg ausklingen lassen bei einem gemütlichen Dinner. Und Montag ging es dann schon wieder weiter, 3,5 Stunden Anreise zum Future-Turnier auf Teppich, also Belagwechsel. Dienstag Doppel gespielt, mit 7 Matches in den Knochen. Wie du auch beschreibst, emotionale Achterbahnfahrt irgendwo, wenn man als Qualifier Finale spielt. Dienstag, ich konnte mich im Doppel keinen Schritt bewegen. Dann spiele ich noch zweite Runde im Einzel gegen Albano Olivetti auf Teppich. Also der hat BMW Open im Doppel gewonnen, wahrscheinlich. Ja, mit den unreturnierbarsten Aufschlag, den es gibt. Das ist einfach ein undankbares Draw. Der wollte nur eine Trainingswoche machen, weil er in der Nähe wohnt. Hatte nichts Besseres zu tun, als sich mal fürs Einzel einzuschreiben. Brauchst du halt gar nicht. Und Dann habe ich gegen einen deiner, Yannick, Gäste von den letzten Folgen, Mats Rosenkranz, mit Matchball verloren. Und das, was Henry gerade gesagt hat, dass er zu seinem Halbfinale sagt, der Gegner hat besser gespielt an dem Tag und verdient gewonnen, das finde ich halt brutal schwer, im Tennis das immer so also zu akzeptieren und einzuordnen, weil man kommt ja gerade, man ist richtig gut drauf, schlägt Leute, die an die 100 stehen, und dann zu akzeptieren, dass ein paar Tage später jemand einfach besser sein kann, das muss man lernen, finde ich. Also, weiß jetzt nicht, Henry, wie gehst du damit um? Also, fällt dir das leicht? Weil es klingt so, als würdest du sagen, ja, absolut fein, aber ich finde es schon schwierig manchmal. Ja, vor allen Dingen, wenn man aus so einer guten Phase kommt und ein paar Tage vorher so gut gespielt hat, dann diesen Switch zu machen und das, ja, einfach auch anzunehmen, dass es dann halt bei der nächsten Woche, dass einer, der deutlich hinter einem steht, ja auch einfach besser sein kann.
Ja, also ja, in dem Moment natürlich denkt man nicht ganz darüber nach. Im Match war ich halt schon sehr frustriert. Ich war im Halbfinale 6-2, 4-2 hinten, ja, und der hat wirklich ohne Fehler gespielt, Bombe serviert, war ein schneller Indoor-Hardcourt und ich konnte einfach nichts machen, ja. Der hat einfach besser als ich gespielt. Und Jeremy Jahn ist ja mein Trainer mittlerweile seit letzten November und hab ja auch gesagt, was soll ich hier machen, ja? Also ich spiele wirklich super gut zurzeit und da macht mich jetzt gerade eigentlich fertig, ja. Und habe mich dann hab mich dann einfach reingefightet, ja, zweiten Satz irgendwie gewonnen, ja, 6-4, zwei Breaks in Folge gemacht und dann dritten Satz angefangen mit ein paar Fehlentscheidungen vom Schiri und so weiter, direkt einen Break bekommen. Auf einmal geht der Satz 6-1 so aus, wo er auch wieder gut gespielt hat, ja. Und also ich habe einfach so gut gekämpft, dass ich den zweiten Satz überhaupt gewonnen habe, aber im Prinzip hat er einfach über das ganze Match hat er einfach besser als ich gespielt im Nachhinein jetzt. Und das muss man auch irgendwie akzeptieren, weil ich probiere einfach weniger auf die Rankings zu schauen, ja. Das habe ich immer früher viel zu viel gemacht. Okay, der steht 120, der steht 300 und ach, eigentlich, wenn ich jetzt 200 irgendwas stehe, dann müsste ich Favorit sein gegen den, der 300 steht, aber ich bin kein Favorit gegen den, der 100 steht, ja. Und ich probiere einfach damit umzugehen, dass es wirklich Tennis hat einfach nur damit zu tun, dass es immer nur ein paar Punkte Unterschied, ja. Es sind immer nur 4, 5 Punkte hier und da. Und natürlich kannst du dann, wenn einer einen guten Tag hat, der 300, 400 steht, dann wirst du auch, die können alle super Tennis spielen, dann kannst du auch gegen die verlieren. Und finde ich, also so probiere ich einfach darüber jetzt zu denken, es geht einfach über die Konstanz im ganzen Jahr, ja. Es wird natürlich immer die Spieler geben, die 300, 400 stehen, die können dich schlagen, aber die werden wahrscheinlich das Level, was sie dann an dem Tag gebracht haben gegen dich, werden die wahrscheinlich nicht über das ganze Jahr halten können. Das ist halt dann manchmal der Unterschied, finde ich, einfach auf Ranking basiert, ja. Ich finde, durchschnittlich von Turnier zu Turnier haben die höher stehen, haben einfach grundsätzlich ein höheres Level als die 300, 400 stehen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass einer, der 300, 400 steht, nicht einen schlagen kann, der 100, 200 steht. Es geht, finde ich, mir mehr um die Konstanz einfach. Und so probiere ich einfach darüber zu denken und für mich auch einfach ein bisschen Konstanz für mich reinzubringen. Und dass ich halt Woche für Woche einfach mein Ding durchziehe und natürlich spielen dann manche Leute auch einfach besser. Und manchmal hast du auch einfach einen schlechten Tag, das ist ja auch ganz normal, wir sind alle menschlich oder man ist nicht so gut drauf oder schlecht geschlafen und irgendwie probiert man einen Weg zu finden, aber manchmal geht's halt auch einfach nicht. Und ja, so probiere ich dann einfach damit umzugehen. Das ist für mich am einfachsten. Aber es ist wirklich nicht einfach. Da muss man also dieses Lernen und akzeptieren, dass manchmal jemand besser ist, obwohl man davor zum Beispiel beim besseren Turnier halt bessere Ranking-basierte jetzt Leute geschlagen hat. Es ist super schwer zu akzeptieren und da muss man in der Tenniswelt einfach irgendwann damit klarkommen. Aber es ist wirklich ein Prozess und es ist nicht super einfach. Das stimmt, ja.
die Perspektive zu halten im Profitennis ist, glaube ich, eines der schwersten Aufgaben, die ihr beide oder die generell Profitennisspieler habt. Ihr habt es beide wunderbar erklärt. Musste auch sofort an Darren Cahill denken, Profitennistrainer momentan im Team von Jannik Sinner, früher Simona Halep, der auch mal in einem Interview halt gesagt hat, so klingt einfacher dann, als es dann in der Realität ist, wie er gerade klar gemacht hat, dass man eigentlich an einem einzelnen Tag, egal was da für ein Spieler steht, nicht das Ranking besiegen muss, sondern nur den Menschen an dem Tag besser sein muss als der an dem Tag, egal ob er momentan die Nummer 7 ist oder die Nummer 237, weil ja auch die Tagesform manchmal so gehen. Ne? Das habt ihr beide wirklich wunderbar beschrieben, dass das halt eben dann doch nicht so einfach ist und wie man diese Perspektive hat. Henry, du hast es von dir aus angesprochen, neuer Trainer seit Herbst. Erklär mal, wie es kam. Wir haben natürlich auch vorher ein bisschen gesprochen mit verschiedenen Leuten. Struffi hatte uns das auch erzählt. Du hattest ja öfter mit Struffi trainiert, weil ihr denselben Trainer hattet und dann hast du den Trainer gewechselt. Erzähl mal den Prozess, wie es dazu kam und wie es jetzt läuft.
Ja, es ist ein wirklich lustiger Prozess. Also ich habe mit Strofis Trainer, mit Carsten Ahrens, habe ich angefangen im Sommer 2022. Genau, direkt nach meiner Verletzung. Ich habe mich im Sommer 2022 verletzt und dann haben wir angefangen eigentlich, ja, ein, zwei Monate später, als ich wieder anfangen konnte zu spielen. Und ja, war richtig cool. Konnte mit Strophy immer trainieren, mit ihm auch rumgereist. Und Strophy ist einer der sympathischsten Spieler, die ich je kennengelernt habe. Also,
Wieso sagt das jeder in diesem Podcast? Was zahlt der denn den Leuten?
er ist einfach so normal, ja. Er spielt so gut Tennis und ist einfach lustig, weil er hat auch trinkt gern Kaffee, der redet über normale Sachen, ja, der ist da gar nicht so Tennis involviert manchmal. Und das ist einfach für ihn gefühlt, ist einfach sein Job. Und sonst ist er ganz normal mit Leuten. Jeder ist gleich für ihn. Das ist einfach super sympathisch. Und auch wenn du auf dem Turnier bist, er weiß, er kommt immer, sagt Hallo. Einfach, ist ein wirklich super lieber Kerl, ja. Und das ist bei Leuten, die so gut spielen wie er, ist das nicht immer normal, finde ich, ja. Die so bodenständig sind. Und deswegen, es war einfach schön, ihn auch Tag für Tag dann kennenzulernen, auch wie er arbeitet und wie hart die trainieren, wie viel Fitness die auch machen. Und das war für mich eine richtig gute Sache, weil ich war für mich, ja, es hat einfach ein bisschen was mit mir gemacht, ja, er steht 2030 der Welt und wie viel investiert er eigentlich in sein Tennis, ja, wie viel arbeitet er, wie teilt er sein Training auf, wie viel Fitness, wie viel Tennis, wann macht er Pause, wie trainiert er vor Matches, wie trainiert er in Pausen. Es war einfach super interessant halt zu sehen, ja, und das ich war glaube ich ein Dreivierteljahr ungefähr bei Carsten Ahrens und und Carsten hat auch super viel Erfahrung. Und es war super interessant, einfach zu sehen. Es hat dann im Endeffekt für mich jetzt nicht so geklappt, aus persönlichen Gründen ein bisschen. Aber ich habe super viel gelernt in der Phase, ja. Und ich habe auch nicht gut gespielt in der Phase, aber das hat nichts damit zu tun, finde ich, wie viel ich gelernt habe, weil ich nehme ja viele Sachen mit, die mir beigebracht haben und einfach dieser Trainingsaufwand und einfach wie die sich mit manchen Themen beschäftigen, das habe ich dann natürlich total mitgenommen in die nächste Laufbahn, in die nächsten ein, zwei Jahre. Dann habe ich nachdem ich mit Carsten aufgehört habe, habe ich mit meinem Papa wieder angefangen. Und das erste Mal seit ein paar Jahren, wo ich wirklich intensiv wieder mit Papa trainiert habe. Aber er konnte nicht, er hat selber auch natürlich einen Job und kann dann nicht immer mitkommen. Und ich war dann super viel alleine unterwegs letztes Jahr. Und das ist meiner Meinung nach das Schwerste für einen Tennisspieler, die ganze Reiserei, wenn du keinen dabei hast, und du bist die ganze Zeit alleine unterwegs ich weiß nicht, die Städte sind auch irgendwann ziemlich egal, wie schön die Städte sind, ja, du bist irgendwie trotzdem alleine auf dem Hotelzimmer abends dann, wenn du manchmal keinen kennst auf dem Turnier. Und das finde ich ist das Schwerste. Das war für mich das Schwerste jedenfalls. Und natürlich, ich bin super gut mit Rudi befreundet und wir haben probiert, dieselben Turniere zu spielen, weil er war auch ein bisschen alleine unterwegs und haben uns dann gegenseitig ein bisschen gecoacht und probiert, einfach irgendwie eine gute Woche, coole Woche immer zu machen. Aber langfristig gesehen ist das natürlich schwierig. Und ich habe mit Jeremy Jahn dann schon 3, 4 Jahre, der hat auch in Düsseldorf gewohnt, habe ich immer zu Hause trainiert. Hier und da, und ich hab halt einen Trainer gesucht, weil irgendwann hat es für mich so ein bisschen gereicht. Also ich war wirklich vom Kopf ziemlich fertig, also von der mentalen Seite her, weil es für mich einfach zu viel alleine sein und auch Druck mit, wollte Grand Slam schaffen in Australien, habe das dann nicht geschafft und habe so viel Druck auf mich selber sozusagen ausgeübt, und das war super schwer irgendwie zu handeln und alles immer alleine zu machen. Und dann habe ich halt nach Lösungen gesucht, weil ich hatte auch dann ein bisschen Motivation verloren fürs Tennis, dann die 1, 2 Monate, und habe dann mit meinen Eltern halt besprochen, okay, was gibt's für Lösungen? Mit Papa die ganze Zeit rumreisen ist für mich jetzt auch nicht das Einfachste. Das wäre halt die erste Lösung gewesen, weil es natürlich immer wieder zu Schwierigkeiten kommt zwischen Papa und Trainer. Also hier und da mal Wochen ist super gerne und da freue ich mich auch. Aber das übers ganze Jahr hinweg ist, finde ich, schwierig für mich. Und dann habe ich ja halt nach Optionen gesucht. Und es ist natürlich schwierig, einen zu finden, der in der Gegend ist, mit dem du auch trainieren kannst, weil sonst musst du irgendwo hinziehen und das ist ein Riesenakt dann. Und da ich mit Jeremy halt viel trainiert habe und der die letzten 1, 2 Monate hatte dann keine Turniere gespielt. Und ich hatte eigentlich vor, im November nach Valencia, das waren Challenger und Maspalomas, zu fliegen. Und dann habe ich ihn einfach mal drauf angesprochen, so, hey Jeremy, weil er ist am Ende seiner Karriere, er stand deutlich höher, als was er zu der Zeit stand, und war auf der 500 ATP-Rangliste jetzt, sag mal, in dem Umfang schon seit ein paar Jahren, seit seiner Verletzung. Und ich habe halt im Training auch manchmal gemerkt, dass er teilweise ein bisschen unmotiviert war und dass es so ihm so ein bisschen schwer fiel, ja. Und ich weiß als Tennisspieler, ist, glaube ich, das Schwerste ist zu akzeptieren, dass es irgendwann einfach nicht mehr reicht. Das ist super schwer einzugestehen, besonders wenn man vielleicht keine Alternative hat. Und deswegen habe ich einfach ganz locker und entspannt angesprochen. Ich wollte auch nicht persönlich irgendwie sagen, hey, das wird nichts bei dir oder so. Also auf gar keinen Fall, weil er ist ein super guter Tennisspieler, ja. Und er hatte einfach viel mit Verletzungen auch zu kämpfen. Da habe ich gesagt, hey, hättest du Lust, vielleicht in den Trainerjob irgendwie überzuwechseln oder so? Ich weiß nicht, wie das mit dir und dem Spielen aussieht. Und kannst ja einfach mal überlegen, wir können gerne in Valencia und Maspalomas ein paar Testwochen machen. Und dann haben wir natürlich intensivere Gespräche auch geführt mit meinen Eltern und so weiter. Und dann ist er halt die 2 Wochen mitgekommen und es hat echt super geklappt. Ich habe mich super mit ihm verstanden. Auch vom Tennis her hatte ich das Gefühl, dass er mir richtig gut helfen kann, was ich super gut gebrauchen kann. Also wo er wirklich gut, finde ich, ist was Spielaufbau angeht und ja, einfach strategische Entwicklungen für mich. Hatte ich das Gefühl, dass er mir super dabei helfen kann, weil ich habe das Gefühl, ich kann aggressiv spielen, ich kann defensiv spielen, aber manchmal habe ich so ein Werkzeuggürtel und ich hole anstatt einer Schere einen Hammer raus. Weißt du, so Sachen, dass ich einfach wirklich ein bisschen bessere so ein Spielverständnis habe. Und so ist das dann passiert. Da haben wir diese paar Testwochen gemacht, es hat super geklappt. Dann haben wir Preseason zusammen gemacht und seit Anfang des Jahres ist er eigentlich auf jedem Turnier dabei. Und ja, es klappt wirklich super und wir machen ein ganz gutes Team. Und ja, ich freue mich immer jede Woche, wo er dabei ist. Wir haben viel Spaß. Ich habe wirklich viel Spaß am Tennis. Das ist für mich das Wichtigste zurzeit. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, ja.
In deiner
Ja,
Antwort.
völlig,
Volley, bitte.
völlig, völlig nachvollziehbar. Ich kenne JJ auch schon ein paar Jährchen und wir haben auch in Obaching eine Zeit lang zusammen trainiert. Ist ein richtig guter Typ einfach. Wir hatten es im Vorgespräch mit dem Kaffee. Mich wundert es, dass er dir noch keine Siebträger auferzwungen hat, auferlegt hat und dich ins Kaffee-Game eingewiesen hat. Und meine Prophezeiung war, dass das auf jeden Fall noch kommen wird. Wenn er dich einmal angesteckt hat, dann kommen die Latte Art Snaps. Er ist ein Gott da drin und ich kann es mir mega vorstellen, wie gut er einem tun kann als Coach, mit seiner Erfahrung, mit seiner Professionalität und wie du schon sagst, auch einfach auf dieser mentalen Ebene jemand zu sein, der dir ein gutes Gefühl, einen guten Spirit gibt. Deswegen glaube ich, dass das echt gut passen kann und ich es mir einfach richtig gut vorstellen kann, weil ich ihn auch, wie gesagt, sehr, sehr gut kenne, sehr gut mit ihm befreundet bin und ja, freue mich, dass ihr euch da so gefunden habt, wenn man das sagen kann.
In deiner Antwort war auch so wahnsinnig viel drin. Jeremy folgt übrigens auch seit vorgestern dem Advantage-Podcast auf Instagram.
Ja, nur deswegen habe ich das jetzt so gesagt.
Genau, man muss hier schon gewisse Voraussetzungen erfüllen, um Lob zu bekommen. Nee, aber wie gesagt, ihr könnt diesen Podcast verfolgen. Unsere Hauptseite ist auf Instagram, Advantage-Podcast. Die Folgen gibt es hier natürlich auch auf YouTube, falls ihr gerade auf YouTube zuschaut, unser neuer Channel. Advantage-Podcast gerne auch kommentieren, liken und abonnieren. Und was uns auch hilft, sind Bewertungen bei Spotify, Sternebewertungen und auch Bewertungen in Schriftform, zum Beispiel bei Apple, die dem Podcast auch helfen, höher gerankt zu werden. Henry, in deiner Antwort war so unglaublich viel drin. Ich versuche mal ein bisschen die Überleitung zu schaffen. Weil du sagst, er war ja auch bei fast jedem Turnier dabei, wird er wahrscheinlich auch bei dem dramatischen Challenger-Finale dabei gewesen sein letzte Woche.
Ja, da war er natürlich auch dabei.
Dann stelle ich mal die Frage, weil Wolli hat zum Beispiel seine aktuelle Turnierwoche auch noch nicht ganz verarbeitet. Da waren wir auch in Hintergrundgesprächen. Das dauert immer mal ein bisschen. Dieses dramatische Finale, hast du das schon ansatzweise irgendwie ein bisschen verarbeitet oder gar abgehakt oder spukt das noch täglich mehrere Male in deinem Kopf rum?
Nee, ich habe es schon verarbeitet, weil ich habe es ziemlich schnell verarbeitet, also es tat schon sehr weh. Ich habe in dem, natürlich in dem, irgendwann hat man in dem Satz verarbeitet, als es immer schlechter wurde. Okay, es könnte eventuell nicht klappen. Solche Gedanken gehen natürlich dann irgendwann durch den Kopf. Aber ja, ich habe es ziemlich schnell verarbeitet, weil für mich habe ich es bisschen, ich habe es probiert, einfach für mich gedanklich gesehen jetzt in eine gute Schublade sozusagen reinzutun, weil ich war schon im ersten Match, habe ich in 2 Sätzen gespielt. Ich war 6-2, 4-2 vorne. Und dann hatte ich 5-7, 0-2 und er hat serviert 30-0. So, das Match ist irgendwie so ein bisschen weggerutscht in der ersten Runde. Und hab mich dann zurückgefightet, irgendwie das Match noch gewonnen. Das waren ja bei 3 Grad dann auch, war echt super schwierige Bedingungen. Und für mich habe ich das einfach probiert, so in Perspektive zu tun, dass ich habe die erste Runde überstanden. Das Turnier hätte auch ganz anders laufen können, ja. Gewinnt er das Spiel zum 3-0, bin ich in der ersten Runde, könnte sein, sehr gut sein, bin ich wahrscheinlich raus. Und ich hab das Beste aus dem Turnier gemacht. Ich habe im Finale auch nichts wirklich Dummes gemacht bei 5-1. Ich hatte 5-1 im dritten, nämlich vorne, Doppelbreak.
Henry, vielleicht kann ich da mal kurz reingehen, weil dass wir auch alle Hörerinnen auf denselben Stand bringen. Wolli, du hattest dir es ja rausgeschrieben, auch was dieses Finale so bedeutet hat. Vielleicht kannst du gerade nochmal alle Hörerinnen auf den Stand bringen, was eigentlich in dem Finale genau passiert ist.
Ja, genau.
Ja, gut, da muss ich dir jetzt auch erstmal ein bisschen Kritik geben. Du hast es als dramatisches Finale angekündigt, aber ich weiß gar nicht, wie viele es auf dem Schirm haben, warum es dramatisch war. Ich hatte in Livescore geschaut, als Henry in Ostrava halt Finale gespielt hat gegen Jumur. Sehe 5-1, denke mir, krass, serviert zum nächsten Challenger-Titel und dann habe ich es irgendwie auch vergessen gehabt und eine halbe Stunde später bekomme ich eine Benachrichtigung. 5-7. Ja, deswegen war natürlich deine Frage darauf bezogen, ob er jetzt da schon drüber hinweg ist. Ja, weil es auch, wie wir anfangs schon gesagt hatten, ein paar Mal Führungen gehabt, ein paar Mal Matchbälle gehabt Anfang des Jahres und ja, also kann ich mir einfach nur vorstellen, wie es ist, so ein Finale dann zu verlieren. Trotzdem muss man natürlich ganz klar die Woche hervorheben, dass er sich jetzt mit dem Finale auf 189 gespielt hat. im Ranking. Das ist das, was unterm Strich dann da bleibt und alles, was damit dann einhergeht. Stichwort Grand Slams, das erste Mal.
Die Kritik nehme ich an. Gab es danach so ein, oder setzt ihr euch immer zusammen, Jeremy und du, und besprecht das Match, oder kann man nach so einem Match eigentlich gar nichts besprechen und sagt so, hey, wir gehen jetzt essen und wir arbeiten das in 2 Tagen auf?
Nach dem Match haben wir kaum geredet, weil ich wollte unbedingt nach Hause und wir mussten den Flug bekommen. Also ich habe mich einfach nur geduscht, wir haben uns beeilt. Der Jeremy hat natürlich, wenn du so ein Match verlierst, ja, da kannst du nichts sagen und da braucht man auch nichts sagen. Da ist man einfach nur für die Person irgendwie da, sagt, weißt du, ob du irgendwas brauchst, und so, man lässt die Person so ein bisschen in Ruhe da. Da kannst du nicht sagen, dass es der Person in dem Moment besser geht. Und da will man auch als Person erstmal nichts hören, ja. Du verarbeitest das gerade erst selber und ja, aber für mich war es jetzt nicht, also für mich war es nicht super schlimm, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich es wirklich verbockt habe, ja. Ich habe die Punkte eigentlich so gespielt, wie ich es spielen wollte. Er hat seinen Spielstil ein bisschen verändert, und war super windige Bedingungen, war sehr schwierig zu spielen, also war nicht einfach. Und da kann der Jeremy auch nicht so viel dazu sagen, weil da im Tennis ist halt ein brutaler Sport manchmal, weil es so greifbar ist, dass du diesen Titel dir holst und den zweiten dann, und dann wird es dir halt direkt weggenommen und du hast es gefühlt auf dem Silbertablett, aber man muss sich immer denken, dass der letzte Punkt ist immer der schwierigste, ja. Das letzte Spiel ist immer das
Hast du im Match?
Schwierigste. Wie bitte?
Ja, nee, hast du im Match so bei 5-1 so kurz mal dran gedacht, ey, Wahnsinn, jetzt gewinne ich innerhalb von kurzer Zeit einfach 2 Challenger?
Nee, ich habe nicht gedacht, dass ich es schon gewonnen habe. Ich habe gedacht, boah, es wäre toll, ich muss noch einmal ausservieren, ich muss noch einmal Ausschlag durchbringen, und das wäre schon eine coole Sache, wenn ich es jetzt packen könnte. Aber ich habe mir gar nicht so Druck gemacht dabei. Also ich hab nicht gedacht, dass es fertig war, weil ich weiß, besonders mein Gegner als Spieler, der ist ein schwieriger Typ, der kommt immer zurück, der ist ich sag mal, ein kleiner Giftzwerg, ja. Da weiß man manchmal nicht so richtig, was einen erwartet. Ja, so alles ist im Tennis möglich, das weiß ich auch. Deswegen habe ich es nicht als abgeschlossene Sache gesehen. Nee, aber ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, boah, ist schon schön gleich. Ich hoffe natürlich, dass das passiert, und es ist sehr
Ja,
greifbar.
das
Und
meine ich.
ja, doch, das geht natürlich durch den Kopf. Das ist, glaube ich, menschlich, und ja, was soll man da machen? Ja, ist 5-1 vorne, da denkt man natürlich so ein bisschen drüber nach. Ja. Gleich Siegerehrung, was sagt man und so. Ja. Also, natürlich ist das im Kopf. Ja, aber ich muss das dann irgendwie so sehen, dass es eine gute Woche trotzdem war. Aber es war schon sehr schwierig zu verkraften. Das stimmt schon, ja.
100%ig nachvollziehbar. Zwei, drei Gedanken von mir. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, weil ne, Damir Zumo ist ja auch nicht irgendwie jetzt Laufkundschaft, Top-Spieler gewesen. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, weil ich habe es damals als Reporter fürs Tennismagazin noch Bericht erstattet. Dritte Runde French Open 2018, 5 Sätze gegen Alex Zverev. Das war das Turnier, wo Alex Zverev damals drei 5-Satzspiele in Folge gewonnen hat und dann mit einer Oberschenkelverletzung im Viertelfinale nicht mehr volle Energie hatte. 5-7 im fünften damals verloren gegen Zverev und Sumo war gesetzt an 26 bei den French Open. Und ich wäre kein guter Journalist, wenn ich jetzt nicht natürlich die perfekte Überleitung hätte, weil du darfst jetzt ja das erste Mal French Open Quali spielen, weil das ist ja am Ende des Tages dein Verdienst, Finalsieg hin oder Finalniederlage her.
Ja, um das ganz kurz zu korrigieren, ich werde nicht French Open Quali spielen, sondern Wimbledon Quali, weil es diese neue
Ah, okay.
Regelung gibt, dass wenn diese Masters Events stattfinden, also Rom und Madrid, die dauern ja jetzt 2 Wochen, da wird die Rangliste nicht aktualisiert mittendrin. Und das war jetzt Montag, da war die Deadline. Und so meine Punkte von letzter Woche sind nicht mit reingegangen. also in die neue Rangliste und in die
Boah,
Liste
okay.
für die French Open Quali. So, French Open Quali werde ich wahrscheinlich noch nicht reinkommen, aber Wimbledon Quali bin ich dann auf jeden Fall drin und ich hoffe natürlich dann US Open auch. Aber das ist so eine kleine neue Regel seit, ich weiß nicht, wann es diese 10-Tages-Events gibt, vielleicht seit einem Jahr, dass die Rangliste nicht aktualisiert wird mittendrin. Und das war natürlich auch sehr enttäuschend dann, weil ich das erst mitten im Turnier erfahren habe, dass die Rangliste nicht aktualisiert wird. Aber genau, aber ich bin auf jeden Fall happy, weil für Wimbledon reicht es und ich bin auf jeden Fall dann ganz gut dabei und bin auf jeden Fall locker drin. Aber für French Open reicht es dann jetzt wahrscheinlich noch nicht, nee.
Ich bin Tennisreporter und das weiß ich nicht mehr, weil dauernd verändert sich was im Tennis. Wolli, du wusstest es auch nicht, oder?
Ja, ist ja wieder bei den Grand Slams. Also wenn ein Masters oder höher halt läuft, ja, kommt kein neues Ranking raus. Also ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, aber es ist unfassbar bitter. Vor allen Dingen, so wie ich es jetzt rausgehört habe, Henry hat es jetzt auch nicht gewusst und erstmal wahrscheinlich damit gerechnet, dass Montag das Ranking rauskommt. Das heißt, du ziehst ins Finale ein, denkst, okay, French Open Quali, geil. Dann kommt kein Ranking und es ist so, wie als wenn du dann auf einmal beim Cut nicht drin bist. Also kann ich mir vorstellen, dass es erstmal eine kleine Enttäuschung war, aber hast du bis US Open noch was zu verteidigen? Großartig. Also
Ja.
weißt du, wie viele Punkte du ungefähr brauchst, um da sicher reinzukommen?
Ich habe noch ein bisschen was zu verteidigen, aber da mache ich mir jetzt nicht so viel Kopf drum. Erstmal, ich genieße einfach das Tennisspielen und gucke und gebe einfach alles und die Punkte kommen, die Ko Punkte gehen, so ist das leider. Aber das Lustige ist, ich hab's nicht nach dem Finale gewusst, sondern nach dem Viertelfinale. Nee, vor dem Viertelfinale. Ich habe mir so einen Druck gemacht die Woche, weil ich habe gesagt, okay, ich brauche noch so und so viele Punkte, um reinzukommen, weil ich dachte, am Montag wird die Rangliste aktualisiert. Erste Runde dann irgendwie gewonnen. Ich so, okay, super. Noch eine Runde, dann bin ich wahrscheinlich, dann bin ich set, weil dann für Viertelfinale kriegt man 12 Punkte. Das hätte für mich gereicht, dass ich reinkomme. Und hat mir so einen Druck gemacht. Ja, ich war 7-6 Doppelbreak vorne im zweiten oder Break vor im zweiten in der zweiten Runde und da habe ich gedacht, oh, ich muss das jetzt ausservieren, weil ich spiele gerade für French Open und ich war so erleichtert, als das Match vorbei war und ich gewonnen hatte, weil ich dachte, ich habe es gepackt und dann habe ich meinen Viertelfinalgegner, wir sind auch ganz gut befreundet mit Dennis Novak und dann haben wir gegessen, zu Mittag gegessen und dann haben wir darüber gesprochen. Er meinte, du, ich habe gehört, dass die Rangliste nicht aktualisiert wird wegen diesem Masters Event. Und das war dann auch wieder von so einem emotionalen, oh, ich hab's geschafft zu, oh, ich hab's nicht geschafft und ich muss jetzt morgen Viertelfinale spielen, ja. Das war auch irgendwie
Wahnsinn.
super komisch, aber ja, wusste ich nicht und die ATP ändert immer viele Sachen. So ist das leider. Aber ja, muss ich mit klarkommen, ich muss einfach happy sein, ich bin Wimbledon dabei und so ist das dann halt.
Sind immer die schwierigsten Wochen, wenn Spieler für Grand Slams spielen, egal ob für Hauptfeld oder Quali. Bezeichnend dafür ist so ein bisschen das Challenger, das große in Braunschweig, das ist eigentlich immer die letzte Woche, meine ich, die für US Open Hauptfeld reinzählt. Und dann sieht man halt die ganzen, oh, einige Spieler, die so 105 bis 115 stehen. Und wenn man jetzt sagt, 104 ist vielleicht der Cut, war zumindest die letzten Jahre so, die dann in Braunschweig hochgesetzt sind. Und du weißt, okay, die müssen irgendwie eine Runde machen oder vielleicht ein Viertel spielen. Und wie die reihenweise da raussegeln, das ist wirklich so ein bisschen der Braunschweig-Fluch, sag ich mal. Einer, der es richtig krass mal gemacht hat, war Jannik Hanfmann. Der hat sich, meine ich, mit einem Turniersieg damals dann so weit hochgespielt, dass er mit der Woche noch US Open Hauptfeld geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob sein erstes Grand Slam Main Draw dann war. Auf jeden Fall hat der es komplett konträr gemacht zu den anderen.
Ja, Wahnsinn. Ja, ist schon lustig, da man weiß dann, die Leute, die sind so angespannt, ja. Und dann irgendwie ist es auch cool, es ist lustig, gegen die zu spielen, weil du weißt, was im Kopf des anderen vorgeht, weil das hat man ja selber dann schon erlebt.
Du enjoyst es, ne? Wenn der andere tight wird.
Ja,
Du
genau,
enjoyst es,
man
wenn der
enjoyt
andere
das im
tight
Moment
wird.
so, oh, 5 Beine, 30 Beine, 6 Yes. Spiel den Ball cross mit Länge rein, der wird wahrscheinlich angespannt sein, ja. Und natürlich gibt es dann vielleicht wie Yannick, der hat sich da super wohl gefühlt und hat es gar nicht mal so im Kopf vielleicht gehabt. Aber es ist immer lustig, es gibt immer zwei verschiedene Seiten dazu, was in den Kopf des Spielers immer vorgeht und Manchmal sieht man es auch von außen und es ist einfach lustig, weil wir kennen es halt so sehr. Und Tennis ist einfach so eine mentale Sportart und ist super, super lustig zuzusehen manchmal.
Ja, lustig und schlimm auf der anderen Seite. Es ist krank, wenn es mental, wenn es nur mental wird, ist Wahnsinn. Also wie viele Spieler man schon erlebt hat, die dann halt gesagt haben, es hatte nichts mehr mit Tennis zu tun, auch bei Grand Slam Qualis und so. Ja, also es ist schon irgendwo amüsant, aber nur wenn man weiß, man steht gerade selber nicht auf dem Platz, weil wenn man selber auf
Ja,
dem Platz steht,
genau. Wenn man selber auf dem Platz steht, ist
dann ist
es die
Wahnsinn.
Hölle. Also,
Ja.
aber manchmal habe ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich gerade nicht in der Hölle und dann genieße ich es, dass es mir gerade nicht so schlecht auf dem Platz geht. Und man sieht,
Ja, voll, voll.
es ist für alle gleich, ja. Man ist nicht alleine da und man denkt nicht alleine so. Es ist für die meisten Spieler genau gleich und ja, das ist dann manchmal lustig zuzusehen, aber natürlich auf dem Platz, wenn man selber da steht, dann denkt man sich, oh Gott.
Ist total spannend, als Nicht-Tennis-Profi euch dazu zu hören, weil ich ja nur praktisch als Externer dann immer auch die Körpersprache des Profis sehe. Ich hatte es, glaube ich, weiß gar nicht, Wolli, ob ich es im letzten Podcast erwähnt habe, aber für mich ist immer spannend. Ich bin bei den Slams ja vor Ort als Reporter, versuche schon immer relativ früh anzureisen, um meine Vorberichte ausgeruht und ordentlich zu machen, die dann zu Turnierbeginn veröffentlicht werden. Und dann sehe ich zwangsläufig auch viele Quali-Spiele. Und das ist immer so krass. Also ich erinnere mich mal an meine erste an meine erste Wimbledon-Quali in Roehampton, wenn du da auf die Anlage kommst als junger Reporter, du spürst dieses Knistern. Es war sogar also die dritte Quali-Runde, ne, wo es dann um das große Preisgeld für erste Runde geht und so. Da sind reihenweise Schläger gefallen, gebrochen,
Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich, das ist ein Quatsch.
Tränen.
Also da wird keiner einen Schläger schmeißen. Ne? Da kostet direkt 2000 Pfund, selbst in der Quali, wenn du da innerhalb vom
Ja,
Platz
okay,
einen
gut,
Schläger
aber
auf den Rasen
dann habe ich es
hackst.
vielleicht in den Katakomben oder so da gesehen, nicht direkt auf dem Platz, aber da waren auf jeden Fall Tränen, Emotionen, oh, Dings, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, euch da gerade zuzuhören. Da habe ich Mäuschen gespielt und einfach nur zugehört. Dafür habe ich auch Wolli dazu gehört. Das sind dann die spannenden Momente in dem Podcast. Du wirst also Wimbledon spielen dürfen, zum ersten Mal bei den Herren Slam Quali. Hast natürlich aber bei den Juniors auch einen großen Erfolg gefeiert und jetzt gefeuert. Und jetzt machen wir mal wieder die große Schiene zurück zum Anfang des Podcasts. Wir haben über deine Anfangszeit als Junior geredet und jetzt möchte ich mal über deine Juniorenzeit reden. Ihr habt zusammen mit Rudi Mollecker Australian Open Finale 2018 gespielt. Bevor wir kurz über diese 2 Wochen reden, ab welchem Zeitpunkt hast du für dich so verstanden, es geht Richtung Profitennis? Ich habe auch im Vorgespräch und im Podcast so ein bisschen jetzt bisher auch reingehört. Dein Vater spielt eine große Rolle im Tennisleben natürlich, ehemaliger auch, was hat er gestanden, rund um 500
Ja,
damals?
so rund 500, sowas.
Ja, genau. Ab wann war klar, es geht Richtung Profi-Tennis und welche Rolle hat da dein Papa gespielt?
Also ich glaube, es war der Wunsch meiner Oma, war immer, also von meiner Großmutter, von meinem Papa, die aus Australien kommt, war es immer, dass mein Papa professioneller Tennisspieler wird. Und das hat dann mit 500 leider nicht wirklich gereicht. Und dann ist das natürlich so ein bisschen übergegangen, als ich dann angefangen habe zu spielen. Aber also ich hatte schon das Gefühl, dass ich das schaffen kann. Aber ich war mir, als ich dann so 16, 17 war, war ich mir nie so richtig sicher, ob ich das auch wirklich machen möchte. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich so gut war wie die anderen, was auch stimmte. Zu der Zeit, ich war ein okay Junior. Bis so 15, 16 habe ich ganz gut gespielt und dann so mit 17, 18 hatte ich das Gefühl, bin ich so ein bisschen stehen geblieben und das ist ja immer das Schwierigste vom Juniorentennis in den Herrenbereich irgendwie reinzukommen. Diese Transition ist sehr schwierig. Für manche ist es natürlich ein bisschen einfacher. Mir hat es nicht so einfach gefallen. Ich stand dann auch bei Junioren 60 oder 70 der Welt, aber nur, weil ich ganz gut Doppel gespielt habe. Ja, ich habe mehr Doppelpunkte gehabt als Einzelpunkte. Und das war für mich auch ein Zeichen, okay, ich bin einfach nicht so gut wie die anderen momentan im Einzel. Und ich habe dann auch ein bisschen Motivation einfach verloren. Und da war für mich immer noch nicht dieses Profi-Tennis. Das war so, war eventuell. Und ich wollte halt nicht ein Spieler sein, der auf den Futures bei den 15.000 an den Qualis da rumhängt. Also das war für mich einfach keine schöne Vorstellung und ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt Future anfange, dass ich da gut spielen kann. Ja, ich würde nur gerne was machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich könnte da ordentlich spielen. Und deswegen hat mein Papa mich dann auch ein bisschen gepusht, dass ich dann nach Amerika zum College gehe, auch einfach mal von zu Hause weg, von auch Papa als Trainer und einfach mal ein komplett neues Umfeld habe, ja, und nicht nur auch alleine bin, sondern mit einem Team. Und das war dann die Entscheidung dafür, also dazu, und das haben wir dann auch so gemacht. Und dass ich wirklich Profi werden wollte, das hat sich dann, als ich das meine zweite Saison für die Uni gespielt habe, das war ganz am Anfang der Saison, wo ich dann gesagt habe, du, ich ziehe die Saison jetzt durch, ich mache das so gut, wie ich kann, und danach möchte ich wirklich Profi werden. Ich möchte Future spielen, ich möchte nach Hause, und ich werde das auf jeden Fall machen. Das war für mich dann, das war dann 100% meine Entscheidung, dass ich das dann machen möchte. Aber es war wirklich sehr, sehr spät da, dass es wirklich 100% bei mir ist. Und es hat sich immer so leicht angebahnt, aber nicht 100%.
Lass uns das gerne mal ein bisschen ordnen, chronologisch, weil das sind ja die interessanten Punkte auch in der jungen Karriere. Du hast ja, wurdest vom DTB gefördert, du hast auch vorhin im Vorgespräch erzählt, Junior Davis Cup gespielt, etc. Wie ist da so der Prozess, wenn man dann auch Junioren Grand Slam spielt, man wird vom DTB gefördert, kann man dann einfach frei entscheiden, ich gehe aufs College oder gibt es da Diskussionen im Verband? Wie war das?
Ja, ich glaube, der Deutsche Tennisbund fand das nicht so super, weil die wollten, dass ich, glaube ich, eher mehr in die Future-Ebene reingehe. Ich glaube, dass viele Leute ein falsches Bild vom College generell haben. Also ich finde es immer so, entweder hilft es einem Spieler total oder es hilft einem Spieler überhaupt nicht. Ja, es ist nicht so ein Mittelding, meiner Meinung nach. Es hängt ein bisschen von der Persönlichkeit und vom Charakter ab, wie man sich da entwickelt. Aber das, ja, ich wurde dann vom DTB gefördert und ich glaube, die wollten, dass ich die klassische Variante wähle von ich spiele, weißt du, die ganzen Jugendturniere, Deutsche Meisterschaft, Junior Davis Cup, Europameisterschaft zu ITF Juniors, diese Junior Grand Slams, und dann kriegt man ja diese Junior Exemption List, dass du Future spielen kannst und dass du so, dann ist deine Bahn dann so in die Future direkt überläuft. Und ja, ich habe mich dann dagegen entschieden. Für mich das Beste, was mir hier hätte passieren können. So ist das dann irgendwie passiert. Und der DDB hat das auch ganz normal akzeptiert und die waren auch super, super nett dann dabei, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie wollten, dass ich nicht darüber gehe.
Aber es fühlt sich jetzt so an, wie dass es ein Prozess war. Also es gab nicht nur dieses eine Schlüsselerlebnis, wo du sagst, so nee, also ich bin noch nicht bereit für Profi-Tennis, ich gehe jetzt aufs College, sondern das war so ein Prozess auch im Zusammenleben mit deinem Vater und in Gesprächen. So hörte es sich jetzt für mich zumindest an.
Ja, genau, das war auch. Ich wurde so leicht forciert, dahin zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, die wollten, dass ich einfach mal rausgehe, mal ein anderes Umfeld habe. Und mir ging es in der Zeit auch nicht besonders super. Einfach, ich wusste nicht so ganz, was ich machen möchte, war ein bisschen orientierungslos und was meine Ziele anbelangte jetzt. Und da haben die gedacht, dass ich einfach vielleicht für mich das finden kann, was mir Spaß macht, was mir hilft, so ein bisschen Perspektive vielleicht auch bekomme dadurch. Und ja, es waren viele kleine Sachen, die dazu geführt haben. Ich kannte auch viele Leute auf der Uni, weil mein Papa kennt sehr viele. Der war damals auch auf der Uni in Amerika selber als Spieler. Und er hat viele Verbindungen noch zu Amerika, kennt da einige Trainer und so weiter. Also ich kannte schon viele Leute in Amerika. Und kannte auch viele Unispieler. Und das war eine Kombination aus vielen, vielen Kleinigkeiten, die dazu geführt haben. Das war jetzt nicht so eine Sache, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt aus College, sondern das war durch viele Gespräche mit meinen Eltern, durch meine eigene Situation, wie ich mich mit dem Tennis fühle, im Persönlichen vielleicht sogar. So, das war schon ein großer Prozess, dass ich mich dazu entschieden habe. Das war nicht eine einmalige Entscheidung.
Klingt auch total nachvollziehbar. Wally und ich können es kaum erwarten, weil wir wollen ein bisschen in diesen College-Prozess reingehen. Aber bevor wir da nochmal in Detail reingehen, weil es chronologisch passt, nochmal ganz kurz zurückspulen auf diese 2 Wochen bei den Australian Open 2018, weil das ja schon im Junior-Bereich dein größter Erfolg war mit Rudi zusammen. Das sind ja mehrere Ebenen. Zum einen, du hast erzählt, dein Vater ist Australier. Ich habe auch gelesen, ihr hattet Kontakte in Melbourne, wo ihr übernachten konntet, bei Freunden der Familie. Dann, nimm uns mal ein bisschen mit Rudi Mollecker, mit 17, 18, du und Rudi am anderen Ende der Welt in Australien, dann auch noch mit Kontakten durch deinen Vater und dann so ein Run ins Finale. Da wäre ich gern dabei gewesen.
Ja, das war, also das ist noch verrückter, als sich eigentlich anhört, weil also ich bin angekommen in Australien und ich war, glaube ich, 2, 3 Wochen vorher da, weil ich meine Familie besucht habe und ja, wie gesagt, mein Papa kommt aus Australien, wir hatten auch Freunde in Melbourne, wo wir bei denen die ganzen Wochen dann geschlafen haben während den Australian Open und wir waren dann die paar Wochen vorher bei meiner Oma an der Gold Coast, das ist nördlich. Das ist direkt bei Brisbane. Und wir sind angekommen, ich habe meinen Koffer hochgehoben und ich habe mich im Rücken verletzt. Und ich konnte 2 Wochen konnte ich nicht spielen, ja.
Scheiße.
Ich bin angekommen in Australien, will Australian Open Juniors spielen, hebt meinen Koffer hoch und es geht gar nichts. Ja, ich war bei Ärzten und alles, es hat nichts geklappt, ja. Ich habe keinen Schläger in der Hand gehabt für 2 Wochen. Und auch beim Vorbereitungsturnier, es ist ja, es gibt immer dieses Vorbereitungsturnier für die Juniors, das ist ist, glaube ich, 1, 2 Stunden weg von Melbourne, Traralgon heißt das. Konnte ich auch nicht mitspielen, weil ich immer noch nicht spielen konnte, ja, aber ich war da vor Ort und habe einmal probiert zu hitten, ging absolut gar nichts. Und ich schon so, was kann nicht sein, ja, ich bin jetzt in Australien, will erst mal Juniors spielen und habe aber Quali Juniors gespielt, aber trotzdem, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also, was ist das? Und am ersten Tag vor der Quali konnte ich das erste Mal spielen. Konnte erst mal ein bisschen trainieren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich spiele einfach, ich gucke, was passiert. Und habe dann erste Runde Quali gewonnen, zweite Runde Quali verloren. Und wir hatten dann einfach vor, ein bisschen in Melbourne eigentlich da zu bleiben. Und Rudi und ich hatten noch gar nicht gesprochen gehabt. Und wir hatten auch gar nicht vor, Doppel zu spielen. Das ist ja das Lustige. So, dann war halt Sign-in fürs Doppel und ich hatte mit Rudi auch länger keinen Kontakt gehabt, weil das letzte Mal war, als wir Junior Davis Cup gespielt haben und zu der Zeit waren wir auch nicht so eng befreundet. Also das hat sich dann erst alles die letzten Jahre richtig entwickelt und dann habe ich ihm einfach geschrieben, hey, es war glaube ich vielleicht 3, 4 Stunden vor Sign-in, hey, willst du einfach mal Doppel sein? Weil ich war in Melbourne und ja, wieso nicht? Und dann haben wir uns gesigned und wir waren gar nicht im Draw, wir waren ein raus. Ja, und dann hat ein Spieler im Einzel hat einen Hitzeschlag bekommen und hat dann im Einzel aufgegeben, aus dem Doppel rausgezogen und auf einmal haben wir dann Doppel gespielt. Ja, also es war total verrückt. Und dann haben wir auch die ersten 4 Matches, haben wir glaube ich 3 im Match-Tiebreak gewonnen. Dann Finale haben wir wirklich, ja, haben wir super glatt verloren. Die haben richtig gut gespielt, die anderen. Und das war einfach Wahnsinn, weil das war so unerwartet von dieser Rückenverletzung, die ich da ein bisschen hatte, zu, hey, sollen wir spielen? Wir sind gar nicht reingekommen, zu Alternate. Und auf einmal standen wir im Doppelfinale, ja. Und das war eine wirklich Wahnsinnswoche. Hat super viel Spaß mit Rudi gemacht. Und da haben wir uns dann natürlich auch ein bisschen näher dann das erste Mal richtig kennengelernt. Da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und war, wie gesagt, einfach total unerwartet und war richtig schön.
2 Wen habt ihr
6.
da Finale gespielt?
Ich habe es gerade nachgeguckt. 2-6, 2-6, Hugo Gaston und Clément Tabur.
Die haben wirklich gut gespielt an dem Tag. Das war
Kennt
Wahnsinn.
man
Also
nur.
die haben uns richtig vom Platz geschossen. Da waren wir chancenlos.
Gaston ist ja jetzt Profi auch, hat auf dem Weg dorthin im Doppel Spieler geschlagen, die es jetzt auch nach oben geschafft haben.
Gegen die wir gespielt haben.
Ist schon so lange her, ich weiß.
Boah, ja, im Halbfinale haben wir gegen Tirante gespielt. Das ist ein Argentiner, der steht vielleicht so 90 oder sowas im Einzel.
Klar,
Und
kennt man.
ein Rumän, Janu, der steht so 300. Und sonst habe ich die anderen habe ich nicht mehr ganz so im Kopf. Aber es ist keiner, der so gut wie Terante oder Jano ist, vom Ranking jetzt her. Außer natürlich im Finale. Gaston steht 90 und Tabor, glaube ich, 200 irgendwas.
Ja, aber es ist schon krass, wenn es ein, kann ich ja auch aus journalistischer Erfahrung mal sprechen, wenn es so ein Junior, egal ob, okay, Einzel natürlich nochmal ein bisschen andere Wertigkeit, aber egal ob Einzel oder Doppel, wenn ein Deutscher bei den Juniors, bei den Slams weit kommt, dann hat das direkt auch nochmal einen anderen Stellenwert, weil der übertragene Sender, jetzt zum Beispiel in Australien, ist ja Eurosport und so weiter. Ich habe auch in der Vorbereitung einen 1,5 Minuten Clip gesehen, wo Boris Becker und Matthias Stach über euch beide geredet haben, weil ihr halt das Doppelfinale erreicht habt und dann ging es halt direkt darum, oh, deutsche Talente können die es dann ins Profi-Tennis schaffen. Das für den kurzen Moment bei den Slams in den letzten Runden der Juniors hat das dann schon eine gewisse Bedeutung, wobei ich auch schon ganz vielen Profispieler später hören, so.
Habe sagen hören, ja.
Ich mache was mit Sprache beruflich übrigens, dass man sich als Junior sich so im Kopf macht, aber im Endeffekt ist noch so ein langer Weg ist bis ins Herren-Profi-Tennis, da die Transition zu schaffen. Du hast ja selbst angesprochen, Henry.
Ist krank, ja. Junior Grand Slam, größte überhaupt. Und am Ende würde ich, wenn ich da mitfahren würde, ich würde einfach nur sagen, enjoy. Also nimm alles mit, aber ich. Wenn du jetzt nicht für einen Titel spielst und dann eine Chance auf Sponsoren hast, hey, dann mach einfach. Also versuch's zu genießen, nimm die Erfahrung mit, aber ja, eigentlich ist es nicht wirklich relevant.
Das habe ich auch
Sorry.
damals als Junior, das hat man, also ich, im Nachhinein hat man das, oder ich habe das überbewertet einfach. Das war für mich das Wichtigste zu der Zeit, so, boah, Grand Slam Junioren und ist wirklich toll und das ist halt so weit weg vom Herrentennis, also ist wirklich unfassbar. Und ja, zu der Zeit war es wirklich toll und wie Daniel gesagt hat, da muss man einfach. Ja, die ganze Atmosphäre, die coolen Gefühle, die Erfahrungen auch einfach mitnehmen und um die professionellen Spieler einfach da rum sein, auch mal zugucken, wie trainieren die so einfach diese Neugierde ist super wichtig auch da und es war einfach mal schön gefühlt dazuzugehören, obwohl man halt noch so weit weg ist damals. Das war einem noch nicht so ganz klar, bis man natürlich ins Herrentennis dann rüber wechselt, dann kriegt man sozusagen einen kleinen Schlag ins Gesicht. Manchmal, wenn du dann Future spielst als Junior, dann weißt du direkt, wo du dran bist und dass es noch ein richtig langer Weg ist. Aber ja, genau, die Atmosphäre war super, war eine coole Erfahrung und sowas bleibt natürlich dann auch im Kopf hängen und ist einfach eine schöne Erinnerung.
Lagst du auch mal mit Rudi am Strand oder war dafür gar keine Zeit?
Nee, nee, nee. Nee, es war viel zu warm, also keine Chance. Es waren 43 Grad, da Klima und im Hotelzimmer oder bei Freunden da, also auf gar keinen Fall rausgehen. Es ist viel zu heiß.
Fun Fact, 2018 waren meine ersten Australian Open vor Ort. Also ich war tatsächlich auch da vor Ort und ich bin ja, wie man sieht, blasser, dünner Junge. Habe ich mich auch. Haben wir die ganzen Erfahrungen erstmal gemacht mit Sonnencreme und Klamotten und allem drum und dran. Mittlerweile ein bisschen erfahrener werden jetzt nächstes Jahr dann hoffentlich die sechsten Australian Open für mich als Reporter. Du klingst sehr reflektiert, auch mit deiner Juniorszeit hast du ja auch ein bisschen erzählt, dass deine Eltern dich vielleicht so ein bisschen gestupst haben, auch Richtung Auslandserfahrung, womit wir jetzt dann auch endlich richtig beim Thema College angekommen sind. Ich leite es mal kurz über und dann kann Wolli auch ein paar Fragen dazu stehen. Du hast am Ende am Wake Forest College gespielt. Vielleicht mal die erste Frage. Es waren schon viele Spieler hier im Podcast zu Gast über die 4 Jahre, die auch so ein bisschen den College-Prozess erklärt haben, wie das funktioniert. Also zum Beispiel Dominik Köpfer hat ja an Position 6 angefangen, tatsächlich als nicht vom DTB geförderter Spieler ohne große Spielstärke auf dem allerhöchsten Niveau natürlich und sich dann von 6 auf Position 1 gespielt und dann, glaube ich, auch die nationalen Hallenmeisterschaften gewonnen, sozusagen dann also nicht nur Staatsmeister, sondern Amerikameister dann auch geworden. Und das ist so krass schwer vorstellbar, wie man am College so krass gut dann werden kann. Vielleicht kannst du am Anfang mal einfach mal erklären, hast du dich an mehreren Colleges beworben? Hattest du da Kontaktleute, die deinen Namen in den Hut geschmissen haben und dann konntest du dir dann ein paar aussuchen? Oder war das vielleicht sogar das einzige College, was in Frage kam?
Nee, also ich hatte super viele Unis zur Auswahl. Also ich wurde ziemlich stark recruited von den Unis. Ich glaube, prinzipiell gehen Unis davon aus, also die suchen ganz gerne große Spieler, die ganz gut servieren, die aggressiv spielen. Das finden, ist, glaube ich, das passt ganz gut zu diesem College-Style, nach vorne kommen, serven Volley fürs Doppel. Also das, glaube ich, hat dazu auch noch beigetragen, dann, dass mein Papa halt wirklich viele der Leute der oder Trainer der Unis halt kannte. Das hat auch nochmal dazu geführt, dass ich hatte super viele Unis zur Auswahl. Aber das Lustigste ist, Wake Forest ist erst Wake Forest University, wo ich im Endeffekt dann hingegangen bin. Das ist erst ganz am Ende dazu gekommen und habe ich gar nicht so richtig beachtet. Und das war die einzige Uni, die ich nicht besucht habe. Ja, du hast dann immer, der Prozess ist so, dass man dann immer diese Official Visits hat. Ja, die sind 2 Tage, wo du dir Unis halt angucken kannst. Die bezahlen natürlich deine ganzen Reisekosten und so weiter. Und dann bist du da und dann stellen die dir sozusagen die Uni vor, die zeigen dir alles, das Team, die Leute, auch wie die Uni halt läuft, vom Staff her, den Campus, wo du wohnen würdest. Da gehen die so einen ganzen Prozess mit dir durch. Das ist wirklich ein Zweitagesprogramm, Zweitageprogramm, das komplett vollgepropft ist. Und da gehst du von Termin zu Termin eigentlich. Und da habe ich mir Ohio State, UNC, Texas sogar, Arizona State, Florida State, TCU, da habe ich mir so viele Unis angeschaut und Wake Forest war keine davon. Und die amerikanischen Unitrainer, also die College-Trainer sind halt, ja, finde ich, die sind oftmals zu aktiv, was Recruiting jetzt anbelangt, ja. Also die schreiben mir wirklich pausenlos lange Nachrichten, ja. Ich bin auf meinem 5-6 Tage-Trip da gewesen, habe ein paar Unis angeschaut und ob ich mich schon entschieden habe, obwohl ich erst bei der nächsten Uni schaue und dann so Riesentexte, also wirklich so nonstop Beschäftigung und wo ich keine Zeit hatte zu überlegen gefühlt. Und das hat mich halt leicht gestört, weil es war halt, es war für mich halt ein bisschen too much, ja, von den Nachrichten, von den E-Mails, von den Infos. Es war überwältigend, was die mir alles geschickt haben. Und tendenziell hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen oberflächlich war, teilweise deren Verhalten, also von den Trainern her. Es war so ein bisschen mehr Blabla. So hat sich das halt angehört für mich. Und dann kam halt diese Wake Forest Uni dazu. Die hatte mein Papa einfach eine ganz kleine nette Nachricht geschrieben und dass deren Trainer gerade in Europa ist und ob ich vielleicht Interesse hätte, einfach mich mit ihm zu treffen. Der würde rüberfliegen zu mir nach Hause, kurz mit mir quatschen. Und der ist dann wirklich hierher geflogen, weil ich immer noch nicht 100% überzeugt war, zu welcher Uni ich gehen sollte. Ist er hierher geflogen, hat kurz mit mir gequatscht. Ich habe die Uni nicht einmal gesehen. Ich weiß, dass da gute Spieler waren. Es ist ein Borna Gojo war da, der steht auch 100 irgendwas oder war schon Top 100 jetzt. Ein Noah Rubin, also Mansouri waren viele Spieler, die ich kannte und die auch ganz gut gespielt haben. Also ich weiß, dass es eine gute Uni ist, aber also deswegen hatte ich ich hatte die schon auf dem Schirm, aber ich hatte halt noch keinen Kontakt mit denen. Und dann sind die einfach, ist er einfach hierher gekommen, hat mit mir ganz nett gequatscht, auch überhaupt nicht so aufdringlich oder so, war super ruhig. Er ist auch ist ein Engländer. Also der Assistant Coach ist ein Brite, der selber ganz gut gespielt hat, der schon auch 250 oder so war, hat auch Davis Cup gespielt und einfach super, super nett und total zurückhaltend. Und ich hatte das Gefühl, dieses Zurückhaltende war so ein Selbstvertrauen in deren eigenes so Programm, in deren Uni, weil die mussten gar nicht so viel werben, die haben schon viel erreicht mit ihrer Mannschaft und das war für mich ja super angenehm einfach. Und dann, ich habe die Uni gar nicht gesehen, habe ich gesagt, okay, ich komme zu euch. Ja, und es war auch total komisch, ich habe die Uni noch nie gesehen und auf einmal gehe ich dann dahin, ja.
Aber da siehst du mal, was du, dass du halt den menschlichen Bezug viel wichtiger genommen hast als sozusagen die äußeren Umstände.
Ja, total. Ich habe super auf die Trainer geachtet. Das war für mich das Wichtigste, wie deren Verhalten ist, weil du verbringst ja jeden Tag mit denen, ja. Und wie die auch bestimmte Themen ja, angehen und einfach deren Trainerperspektive. Und der Assistant Coach ist ein guter Trainer, der trainiert auch momentan, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Nummer 1 hier doppelt, ich weiß nicht, ob die 1 da fällt sind im Doppel, aber dieses Salisbury und Rajiv Ram trainiert er jetzt schon lange und ist mit im Team dabei. Deswegen weiß ich, dass der Assistant Coach ein richtig guter Trainer ist. Der Head Coach war ein bisschen mehr so ein Manager von der Position her, von der Gewichtung, von wie die Sachen angegangen sind. Aber ja, ich habe super aufs Menschliche geachtet und im Endeffekt war mir dann egal, wie schön die Uni ist, wie groß die Uni ist, wie die Plätze sind oder keine Ahnung was. Für mich war das Menschlichste, das war einfach, ja, das Wichtigste hatte oberste Priorität und dass ich das Gefühl hatte, dass sie mir mit meinem Tennis einfach weiterhelfen können. Und so habe ich mich dann entschieden. War wirklich super interessant für mich, auch dahin zu gehen. Ich kannte die Uni nicht, ich wurde einfach in einen kalten Pool sozusagen geworfen und musste damit klarkommen. Und ja, war total coole Erfahrung, war richtig cool dann. Lustig auch und habe mich mit den Trainern super verstanden. Die schreiben mir immer noch ab und zu. Und ja, man merkt einfach, dass es denen halt auch wichtig generell ist, wie ich immer noch abschneide und dass ich einfach ein Teil von der Familie geworden bin da und zur Uni immer noch dazugehöre. Und da habe ich auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen.
Und trotzdem hast du nur 2 Jahre gemacht?
Ja, ich habe nur 2 Jahre gemacht, weil also für mich war das Wichtigste, dass ich meinen Drive, also und meine Motivation einfach wiederbekomme fürs Tennis. Und weil, wie gesagt, ich war so ein bisschen orientierungslos davor, wusste nicht so ganz, was ich wollte. Und das Lustigste ist eigentlich, das war ja, ich bin ja Januar 2020 hin, ja, und dann kam ja Corona im März. Und ich bin auf dem ersten Flug raus, weil die Flughäfen haben angefangen zuzumachen, sonst hätte ich in Amerika bleiben müssen, was nicht so toll gewesen wäre. Und dann hatte wieder Motivation, hatte schon Lust, aber noch nicht 100%, aber habe mich schon besser gefühlt. Und das ist das Schlechteste, was passiert ist, aber auch das Beste, was für mich passiert ist. Ich bin zurückgekommen und als Corona war, so März, April, habe ich pfeifisches Drüsenfieber bekommen. Und das ist schon eine Krankheit, die einen echt mitnimmt. Und ich war wirklich 3 Monate im Bett, konnte keinen Sport machen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verloren habe, weil keiner konnte Tennis spielen. Ja, wegen Corona war alles komplett Shutdown. Aber ich lag halt krank im Bett für 3 Monate und war dann auch im Krankenhaus und so weiter. Und nach diesen 3 Monaten, ich habe 15 Kilo verloren. Ich war wirklich abgemagert, weil du bist einfach durchgehend müde. Ich habe 16 bis 20 Stunden am Tag geschlafen. Das macht
Krass.
einen total fertig. Und nach diesen 3 Monaten, als es mir langsam anfing, besser zu gehen, ich hatte so Lust einfach auf Sport, Sachen zu unternehmen, weil das war so schwer für mich, diese 3 Monate im Bett. Das hat einfach für mich, das gab so viel Zeit zum Nachdenken. Und danach, als ich wieder Sport machen konnte, ich hab so Spaß gehabt, einfach am Tennis spielen. Ja, ich konnte am Anfang keinen Ball reinspielen, weil ich keine Muskeln mehr hatte oder irgendwas. Ja, ich hatte 50 Kilo verloren, konnte einen Aufschlag gar nicht schnell machen und so. Es war schon sehr, sehr lustig. Aber ich hatte so Lust am Tennis. Und da habe ich meinen Drive dann eigentlich wegen dieser Krankheit so ein bisschen zurückbekommen. Also es war wirklich eine interessante Phase. Und danach wollte ich dann schon professionell spielen. Ich habe mit meinem Papa dann trainiert und ich bin dann im Herbst auch nicht mehr zurückgegangen nach Amerika wegen Corona. Und hatte schon überlegt, ob ich professionell anfangen sollte oder nicht. Da wirst du dich jetzt auch ein bisschen auskennen mit Daniel. Das war dann in der Phase, war es unfassbar schwierig. Ja, ich hatte keinen Punkt oder ich hatte vielleicht einen Punkt, in Turniere reinzukommen, ja, weil die ganzen Future, da waren die Cuts ja so 700 ATP für die Quali. Ja, das weißt du wahrscheinlich noch damals. Das war wirklich super schwer zu spielen, wenn du nicht das Ranking dazu hattest und überhaupt irgendwie in die Turniere reinzukommen. Und durch meine Krankheit, ich habe nicht so viel gespielt und so weiter. Ich wollte einfach Matches haben und ich brauchte Matches, um wieder irgendwie in Shape zu kommen und mich gut zu fühlen und mich zu verbessern. Du brauchst dann einfach die Matches. So, ich habe dann jede Woche gefühlt ein Preisgeld irgendwann gespielt hier in Deutschland Und dann habe ich mich entschieden, obwohl ich professionell spielen wollte, okay, ich mache noch eine Season an der Uni, weil da kriege ich 35 bis 40 Matches. Kriege ich wirklich jede Woche Minimum 2 Matches. Ich kann jeden Tag mit den Jungs da trainieren und Matchtraining machen. Und da bin ich mit dem Gedanken halt nochmal zur Uni gegangen. Ich nutze diese Saison jetzt nochmal komplett aus, hole mir so viele Matches, so viel Training, wie es geht. Und danach gehe ich dann professionell und werde dann die Uni beenden.
Okay, und das geht dann auch einfach so? Also, wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt ein Stipendium bekommst, was ja auf 4 Jahre ausgelegt ist, kannst du dann nach 2 Jahren einfach sagen, ich pausiere jetzt, weil ich habe, glaube ich, mal gehört, man kann später dann auch weitermachen, oder?
Ja, also du kannst aufhören, wann du möchtest. Das ist die Regel. Du kannst aufhören, wann du möchtest. Es ist kein Ding. Natürlich werden die Trainer wahrscheinlich ein bisschen sauer sein, weil die sehen das halt ein bisschen als Investment. Und für die ganze Zeit, die mit dir verbringen, halt, dass du halt für die Mannschaft, dass du für die Mannschaft halt Gewinne erzielst. Und dann war das halt so, dass ich dann nach 2 Jahren gesagt habe, boah, für mich reicht das hier. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich viel, viel mehr verbessern kann. Also, weil das sind halt so viele Spieler bei uns in der Mannschaft, ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, ich möchte wieder nach Hause, ich möchte das wirklich. Und ich habe auch meinen Papa darum gebeten, dass er mir hilft und in der Phase. Und da sind wir ein bisschen zusammengekommen. Aber die Regel ist, du kannst dann nach 2 Jahren, theoretisch, du hast da studiert, du hast Tennis gespielt, du kannst aufhören und dann irgendwann zurückkommen. Aber die Sache ist die, du kannst, wenn du zurückkommst, kannst du nicht mehr für die Uni Tennis spielen. Also es gibt ja immer diese Eligibility, die du hast. Und die ist dann nicht mehr vorhanden. Ja, du darfst dann dein Studium theoretisch einfach beenden und die zahlen noch dafür. Aber du darfst halt nicht mehr für die Uni Tennis spielen. So, wenn ich zurückgehen würde, wäre es nur fürs Studium.
Zusammenfassend, was zwei Dinge. Was hat dich an der Uni tennistechnisch weitergebracht und was hat dich menschlich an der Uni weitergebracht? Waren es die Partys?
Ja, ich war in der Corona-Phase da, so, durften wir nicht ganz so viel rausgehen, aber ich habe ziemlich früh Corona bekommen, so, da musste ich nicht immer getestet werden und konnte ein bisschen mehr ausgehen, aber was ganz gut war. Aber ich denke, menschlich, was mich am meisten entwickelt hat, das ist super interessant bei uns gewesen, das ist in keiner anderen Mannschaft so, wir hatten 16 Jungs in unserem Team, das ist unfassbar viel, ja. Die normalerweise haben die vielleicht 10 oder so. Und wir hatten 16 Jungs in unserer Mannschaft. Und du hast einen durchgehenden Druck, ja, weil sobald du nicht lieferst und wirst du sozusagen aus der Line-Up rausgenommen, weil die Competition für diese 6, es gibt ja nur 6 Plätze, die spielen, oder 6 Spieler, die spielen, die ist so groß, dass wenn du nicht konstant Leistung abbringst, dann nehmen die den nächsten rein, ja. Und diese Competition im Team, diesen Druck, der da durchgehend vorhanden ist, bei uns jedenfalls, das hat menschlich einfach viel mit mir gemacht, einfach ja mit solchen Situationen einfach gut klarzukommen und auch im professionellen Tennis dann mit Druck irgendwie klarzukommen. Das hat, finde ich, also menschlich gesehen, das hat mich am meisten entwickelt.
Bist du da mal rausgerutscht? Also wie gut war denn das
Nee,
Niveau von
ich
diesen
bin nicht
16?
rausgerutscht, aber es ist schon halt schwierig zu verkraften, weil ich bin als ich neu dahin gegangen bin, war ich an Nummer 2 Position. Und also Nummer 2, und dann habe ich nicht so gespielt und dann war ich auf einmal bei 3, dann auf einmal bei 4, dann auf einmal bei 5 und wenn du schon bei 5 bist, dann sind die ganzen anderen Spieler, die warten, die einen Spot klauen wollen, ja. Jetzt so gesagt. Und das macht halt einen was, das macht mit einem was, ja. Du performst nicht und die Trainer schauen dich an, gefühlt, und sehen halt für sich halt Wertverlust, ja. So, er geht immer, nee, wir packen ihn in 3, nee, wir tun ihn jetzt an 4, nee, er spielt nicht so gut, wir tun ihn an 5, ja. Das macht mit einem was, ja, weil du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug und Das war schon sehr interessant, also mit der ganzen Situation da umzugehen, dass andere deinen Spot klauen wollen und dann natürlich auch im Team diese Competition, dass so eine Anspannung dann manchmal auch da und dann sind manche unzufrieden, dass sie nicht spielen, die finden, die spielen besser als du momentan, aber du wurdest ausersucht. Ja, es ist dann wirklich super, super interessant und ja, und spielerisch das war nicht, was die Trainer mit mir gemacht haben oder so, aber allein diese College-Szene, ja. Du hast No-Add-Regel, also du hast keinen Einstand. Wenn du bei Einstand, wenn du bei Einstand bist, gewinnt der nächste Punkt das Spiel. Und du spielst ja erst deine Doppel und dann deine Einzel. Und du, wenn du mit deinem Doppel fertig bist, sag mal, wir spielen drei Doppel und die Doppel werden, da wird immer nur ein Satz gespielt. Und wenn zwei Doppel fertig sind, dann hat das Team sozusagen einen Punkt, ja. Also wenn du zwei von drei Doppel gewinnst, hat das Team dann einen Punkt sozusagen und dann zählt jedes Einzel als ein Punkt. Und dann war das nämlich so, dass wenn du dein Doppel fertig gespielt hast, dann gehst du und supportest natürlich das andere Doppel, das noch übrig ist und spielt. Und das dauert dann manchmal 20 Minuten, 30 Minuten dann halt, bis die Einzel anfangen. Und die Regel ist, dass man sich nicht einspielen darf vom Einzel. Also du hast 20, 30 Minuten Pause, dann fangen die Einzel an, du machst deinen Coin-Toss, entscheidet, wer serviert, neue Bälle und dann geht's direkt los. Man darf sich nicht einspielen, gar nichts. So, du hast 20, 30 Minuten keinen Ball berührt und das Match fängt direkt an. Von jetzt auf gleich musst du 100% da sein. Und wenn du Indoor spielst, dann macht ein Break natürlich super viel was aus. Und mit dieser No-Add-Regel auf einmal bist du ein bisschen nervös im ersten Spiel, hast keinen Ball gespürt seit 30 Minuten. Auf einmal hast du 15:30. Ja, wenn er einen Punkt noch macht, dann hat er drei Breakbälle mit diesem No-Add. Ja. Und dann und zusätzlich auch noch, dass jeder pfuscht, also jeder gibt Bälle aus, die gut sind und die brüllen da durch die Gegend. Und dann habe ich einmal in Georgia zum Beispiel gespielt. Und dann gibt diese jungen Gemeinschaften, ja, und die waren alle betrunken hinter meinem Match und haben mich nur beleidigt, halt 1,5, 2 Stunden lang. Also wirklich aus Maximum, weil die so betrunken waren und probieren dann in deinen Kopf reinzukommen, sagen nach jedem Punkt dir was, werden richtig persönlich. Und da spielerisch halt mit solchen Situationen halt umzugehen, das war für mich sogar die größte Entwicklung einfach. Und das, als ich dann auf die Future Tour kam, fiel mir das halt viel einfacher, weil ich nicht mehr, im College hatte ich viel, viel mehr Big Points, ja. Also 15:30, 30 beide, weil immer, wenn du dann den Punkt verlierst, hat der andere zwei Breakbälle anstatt dann zum Beispiel einen jetzt auf der Future Tour oder zwei dann. Und ich hatte, du hast dann ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was du in den großen Momenten halt machst, ja. Und da war, weil da viel, viel, es gab halt viel, viel mehr davon. Und spielerisch war das ja dann auf jeden Fall die größte Entwicklung, was du zu welchem Zeitpunkt halt dann machst, wie du spielst, was deine Lieblingsspielzüge sind. Und das habe ich dann auf jeden Fall am meisten dazu gelernt. Auch natürlich, wenn du irgendwo spielst und Leute klatschen gegen dich. Das ist für mich jetzt einfach, ich achte da gar nicht drauf, weil du bist dann so im Tunnel wegen diesem College, weil wenn du darauf zuhörst, was die ganzen Leute dich zu dir sagen und dich beleidigen, dann das darfst du halt gar nicht zuhören, ja. Wenn ich jetzt irgendwo bin und Leute klatschen gegen dich, oder mein Gegner sagt irgendwas, ich höre das oft gar nicht, weil ich das so vom College halt komplett ja, so ausgeschaltet habe, alles, was drumherum passiert. Und ja, ich denke, da habe ich am meisten gelernt. Also nicht wirklich tennisspielerisch, sondern die ganzen Situationen, die durchs College dann entstehen, da habe ich am meisten draus gelernt.
Würdest du sagen, dass du nach der Zeit, also direkt als du nach dem College die Futures gespielt hast, da habe ich auch gegen dich gespielt in Hamburg, würdest du sagen, dass du da auf dem Platz anders warst als jetzt?
Ja, schon deutlich, ja. Ja, ganz anders. Also besonders die letzten paar Monate, ja. Sogar jetzt, ja, schon deutlich anders. Früher war ich immer so ein Lieber bei Juniors und bin immer noch ein Lieber, aber auf dem Tennis, ja, auch wenn als du in der Uni warst, die prägen dir wirklich ein. Das ist so ein Feindbild, ja. Also das ist, dass dein Gegner, die beleidigen dich hin, also die Zuschauer, du hast dann so ein Feindbild und so einen Hass dann manchmal sogar auf den Gegner, weil du spielst gegen deren ganze Uni, ja, die Leute kommen und erzählen irgendwas, dann hast du die ganzen Teammates, die noch erzählen, der bescheißt dich die ganze Zeit, ja, der gibt Bälle, du machst einen Ass, der gibt den aus, da hast du schon eine totale Krawatte und dann pushst du dich mehr natürlich und bist viel aktiver. Ich war nicht so schlimm wie andere College-Spieler, aber weitem nicht. Aber wenn man jetzt auf der Future Tour ist, dann sieht man natürlich schon einen Unterschied, wer wahrscheinlich College gespielt hat und wer wahrscheinlich nicht College gespielt hat, einfach vom Verhalten. Und da hat sich für mich natürlich dann auch ein bisschen was geändert. Jetzt nicht so viel, aber schon einiges. Ja, das stimmt. Ja, wir haben dann in Hamburg gespielt. Ich weiß aber nicht mal ganz so
Was war denn da
genau.
los? Wolli, hat er dich durchbeleidigt oder
Nein, nein, nein,
bei 0-0 im ersten,
nein,
oder?
nein. Nein, nein, gar nicht. Also man spielt ja auch mit Schiedsrichter, alles gut. Nur
Können die sich auf Future-Turnieren Schiedsrichter leisten? Ja, okay.
ja, aber Qualität, da wird halt auch ein bisschen was beeinflusst vom Match, ist ja klar, durch Fehlentscheidungen, ne? Aber nee, also mein Gefühl ist, dass direkt nach der College-Zeit Henry schon sich halt mehr gepusht hat, also als jetzt ist halt wieder bisschen abgekühlt, bisschen mehr für mich in seinem Naturell nach, aber ja, vor allen Dingen, wenn die Spieler aus dem College kommen, Henry war jetzt da wirklich auch nicht so schlimm wie andere, die erstmal ein Jahr irgendwie resozialisiert werden müssen auf der Tennistour, weil die komplett am Rad drehen, also das ist völlig wahnsinnig.
Okay.
Die merken dann, dass sie sich damit, also meiner Meinung nach merken die dann, dass sie sich damit keine Freunde machen und nach einem Jahr sind die dann wieder ganz nett, so, weil sie dann merken, okay, hier wird irgendwie bisschen anderer Ball gespielt und wenn ich mich so weiter verhalte, dann finde ich keinen mehr zum Training, dann hat keiner Bock mehr mit mir irgendwie ja große Zeit zu verbringen. Also es ist jetzt nicht bei allen so, ne? Aber nee, ich habe einfach nur das Match so noch abgespeichert, dass Henry da ein bisschen mehr College in sich hatte als jetzt noch. Ja, genau.
Ja, das stimmt auch. Aber ich muss sagen, die letzten ein, zwei Monate habe ich mich schon deutlich mehr gepusht, jetzt besonders letzte Woche in Ostrava, weil ich halt viel Pressure hatte, gefühlt am Anfang mit French Open, ja. Und besonders die zweite Runde, da habe ich mich sehr, sehr viel gepusht, weil ich einfach, aber es hat sich schon sehr gelegt, das muss man schon sagen. Aber da, ich war so nervös, ja, weil ich so viel Druck hatte für mich selber, dass ich French Open mache, dass ich irgendwie diese negativen Gedanken mussten raus. Ich musste mich einfach pushen, dass halt nichts anderes in den Kopf reinkommt. Aber generell ist schon deutlich weniger geworden als am Anfang. Das kannst du natürlich besser beurteilen als ich. Ich sehe mich da selber nicht so richtig. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Aber ja, das war wahrscheinlich nach der College-Zeit am Anfang war es natürlich noch ein bisschen extremer. Ich fand, ich war jetzt noch sehr in Ordnung im Vergleich zu anderen Spielern. Also da gibt es auch ein paar natürlich, die immer noch danach super in Ordnung sind. Aber wie du gesagt hast, da sind natürlich ein paar, die komplett am Rad abdrehen und sehr fern von der Realität sind. Und das ist ja, finde ich, auch beim Professionellen, diese Ruhe bewahren, dieses Konzentrierte, das ist dann teilweise so viel wichtiger als, weißt du, du verlierst auch so viel Energie durch dieses ganze Pushen und es ist einfach auch. Irgendwann dann, wenn es zu viel ist, ist es super unsympathisch. Das stimmt ja auch schon. So, da habe ich dann auch, glaube ich, ziemlich schnell irgendwann wieder zu mir gefunden. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, das war, glaube ich, das war im Oktober haben wir, glaube ich, gegeneinander gespielt und ich glaube, im Juli bin ich wiedergekommen oder so. Also war nicht so lange danach, das stimmt, ja.
Ich möchte noch den Bildungsauftrag dieses Advantage Podcasts nachkommen, weil Wally studiert ja auch parallel. Wenn wir über das College sprechen, müssen wir zumindest mal ansprechen, was hattest du für ein Fach die beiden Jahre? Was hast du da studiert? Oder ganz normal College-Abschluss einfach
Nee, also
angestrebt?
an der Uni in Amerika ist ein bisschen anders. Ja, du gehst nicht da rein und suchst dir dein Fach aus. Also ich glaube, deren Abitur ist so viel schlechter als unseres. Du studierst ja auch 4 Jahre da, um deinen Bachelor zu bekommen. So, das erste Jahr ist mehr so eine grundlegende Bildung. Also du hast sogar Geschichte, ich hatte sogar einen Tanzkurs, ja, musst dir mal vorstellen, ich hatte afrikanischen Tanz, ne? Also, das war schon hart.
Okay, hiermit ist die Stelle, was das Insta-Reel wird, gerade entschieden worden. Henry Squire beim afrikanischen Tanz. Magst du das bitte ausführen?
Ja, also, ja, wir waren da mit 20 Leuten, ja, in so einem Tanzraum. Musik geht an und dann müssen wir halt alle Bewegungen nachmachen und dann muss man halt auch, hat man auch ein Examen dann am Ende, dann musst du wirklich vor der Professorin halt tanzen, ne? Also das ist total skurril. Also das habe ich auch noch nie gehabt. Und mein Trainer meinte, ja, nimm den Kurs, weil da kriegst du auf jeden Fall eine gute Note, ist auch nicht so anstrengend, kannst du mehr Tennis spielen, ne? Gehst einfach zum Tanzkurs, musst du nicht so viel lernen und das passt dann schon. Dann bin ich auf einmal in diesem Kurs und dann fangen wir an, dann mit der afrikanischen Musik. Also da war ich komplett überfordert und war super lustig. Aber ja, wie gesagt, zu deiner Bildungsfrage, also am Anfang hast du einfach grundlegende Sachen. Ich habe dann die Fächer belegt, dass ich sozusagen in die Finanzwelt da reingehe, in die Business School. Aber habe es dann halt nicht durchgezogen, weil ich dann aufgehört habe. Aber ja, da waren schon sehr viele lustige Fächer dabei. Tanz war eins davon.
Ich glaube, jetzt haben wir den jungen Nachwuchsspielern, die diesen Podcast hören, junge Tennisspieler, vielleicht ein bisschen Angst gemacht vor dem College-Weg.
Nein, also du kannst natürlich andere Fächer auch belegen, ja. Aber es hat dir eine einfache gute Note gegeben, dass du mehr Tennis spielen konntest. Ja, du kannst auch was ganz anderes nehmen. Aber das war für mich war super lustig, tat auch eigentlich ganz gut. Und ja, ich sehe mich jetzt nicht nochmal den Kurs nehmen. Also das hat schon gereicht. Aber ja, war mal ganz cool zur Abwechslung eigentlich. Also wo machst du halt sonst mal sowas? Ja, ist eine lustige Erfahrung.
Klar, wenn man es im Studium hatte, könnte man ja auch mal nach dem Match so ein bisschen was davon zeigen.
Ja, genau. Gewinnertanz, ja, machst du deinen afrikanischen Tanz danach.
Wolli, hast du noch Nachfragen zur College-Zeit?
Ja, Sachen, die mir da natürlich ein bisschen im Kopf dann immer rumgeistern, sind so, dass es ja schon anders ist, im Team zu reisen. Das merke ich immer in der Bundesliga-Zeit. Und wenn ich da mit Spielern spreche, ist es halt schon so, dass viele sagen, ey, könnte ich das ganze Jahr machen? Irgendwie so eine Team-Competition. Es ist zwar ein Einzelsport, du musst dein Match alleine spielen, aber es ist schon geil, wenn man irgendwie Leute dabei hat und auch mal sein Match verlieren kann und trotzdem insgesamt gewinnt. Und deswegen, ja, fehlt dir das, dass du mit dem Team spielst, oder bist du eigentlich froh, halt zu 100% Einzelsportler zu sein?
Ist er nicht auch deutscher Meister? Bist du nicht auch deutscher Meister? Hast du nicht beim Meister auch Bundesliga gespielt, oder bin ich falsch informiert?
Ja, doch,
Doch, doch,
doch, ne?
ja. Doch, also wie gesagt, die Bundesliga ist, finde ich, ein ganz cooler Ausgleich. So im Sommer, da hast du einfach mal 6 Wochen, wo du als Mannschaft einfach spielst. Das ist wirklich cool. Ja, also es war bei uns schon richtig lustig. Also weil unsere Uni hatte ziemlich große Sponsoren und einer bei uns in der Mannschaft auch. Und wir sind dann immer mit dem Privatjet rumgeflogen. Ja, das war schon ganz lustig und es war für mich auch eine komplett andere Welt. Ja, auf einmal, weißt du, gehst 20 Minuten vor Abflug einfach zu einem privaten Flughafen, fliegst dann irgendwo hin und hast dann, die bringen dann Essen auf dem Jet mit und du denkst, okay, wo bin ich hier gelandet? Ja, also das war
Normaler Student halt.
normaler Student, ja.
NBA Playoffs, sie fliegen jetzt nach Dallas, ja.
Ja, also das war unfassbar, ja. Und ja, allgemein, darum geht es jetzt nicht, aber das war schon unfassbar, war auch eine neue Erfahrung und du wusstest gar nicht, was los ist. Ja. Es war für mich so komplett fern von der Realität, ja, mit einem Jet da rumzufliegen. Aber für die war das ja fast normal. Ja, wir nehmen das Jet und fliegen dann dahin und ja, 20 Minuten vor Abflug treffen wir uns dann, weiß ich, am Campus unten und dann fahren wir. Noch nie irgendeine Kon keine Kontrollen, gar nicht. Du gehst einfach ins Flugzeug und fliegst. Das war unfassbar. Aber generell das Reisen mit der Mannschaft war schon cool. Was du angesprochen hast, was ein super interessantes Gefühl ist irgendwie, ist, wenn du verlierst und die Mannschaft gewinnt, ja, du besonders, du siehst ja immer die ganzen Live-Scores, ja, es gibt ja diese ganz große Tabelle dann immer da und da siehst du, wie deine ganzen Teamkollegen spielen. Und oft wird das Match ja abgebrochen, wenn ein Team 4 Punkte hat, ja, weil dann das andere Team kann dann maximal 3 machen. Es gibt insgesamt 7 Punkte. Und das hat auch mit dem Verlieren zu tun. Das ist super interessant, wenn die sagen vorher, ob die bei 4 aufhören oder ob die alles ausspielen. Das wird immer vorher bekannt gegeben. Und wenn du siehst, dass einer fast, sag mal, wir haben 3 Punkte, die Mannschaft, und der vierte Punkt ist sehr nah. Es steht 6-2, 5-2 bei dem anderen oder 6-2, 5-3 und du bist, es steht 4-6, 3-4 bei dir. Du ackerst so sehr, dass du irgendwie in das Match drin bleibst, weil dann wird es halt nicht als Loss gewertet, sondern einfach als
Du suchst die
Unfinished.
Eckfahne.
Hä?
Du
Such die
suchst die
Eckbahn.
Eckfahne
Genau, ja,
fürs
Zeitspiel. Fürs
Zeitspiel.
Zeitspiel, ja. Du, ist wirklich so. Du machst dann Zeit hier, Zeit da, ja, weil du willst.
Schiri, wo sind die Bälle? Ich finde die Bälle
Ja,
nicht.
wirklich,
Ja,
ne?
weißt du?
Schießt. Ja, ein paar Ball wegschießen und sowas nicht so gut, weil du kriegst keine Warning, sondern kriegst direkt ein Point Penalty, aber würde ich sogar auch in Kauf nehmen. Ja, du machst dann wirklich so ein komplettes Mindgame draus, dass das Match irgendwie länger dauert, weil dann hat das nichts mit deinem, weil wenn du verlierst, dann beeinflusst das natürlich deine Rangliste dann für die Unis und in Amerika und so probierst du dann Zeitspiel zu machen, also gibt dann alle Tricks, ja. Und ist super, super interessant, aber wenn das dann ausgespielt wird und du verlierst und die Mannschaft gewinnt, die ganze Mannschaft freut sich und du sitzt dann halt im Bus oder sag mal, im Flug dann zurück und
Im Privatjet. Bei mit der Fruchtplatte, mit der Obstplatte und den Schnittchen und dem Champagner.
ja, genau, dann obwohl bei uns war es immer Pizza, aber ja.
Und den schlechten Gedanken zum CO2-Abdruck.
Ja, und dann denkst du halt trotzdem, wenn du halt wirklich, wenn du gut spielen möchtest, müsst professionell spielen, dann denkst du halt, du musst dann ja auch egoistisch sein in so einer Mannschaft, ja, weil du hast ja ein Ziel, du möchtest professionell spielen. Und dann bist du halt schon sehr bedrückt, wenn du dein Match verloren hast, aber es ist dann schon komisch, weil alle freuen sich, alle sind hochbegeistert und du bist dann schon leicht bedrückt, weil du es halt nicht gepackt hast. Aber trotzdem musst du dich dann für die Mannschaft freuen und das auch zeigen. Es sind dann so ein bisschen gemischte Gefühle da drin. Und das ist auch nicht ganz so einfach, damit umzugehen. Aber ja, es ist ganz interessant da, mit dem Zeitspiel, nicht probieren zu verlieren. Das habe ich einmal, habe ich hinbekommen, habe ich irgendwie sogar den Satz gewonnen. Ich war so erleichtert, weil dann hat jemand sein Match vollendet und ich habe nicht verloren, obwohl ich auf jeden Fall verloren hätte. So, war schon im dritten Satz dann hinten und ja, es sind schon lustige Stories, die dann da entstehen, aber ich vermisse es eigentlich nicht so sehr. Ich bin happy, dass ich einfach nur für mich spiele und ich finde es aber, wie gesagt, umso schöner, dass wir halt die Bundesliga haben im Sommer, wo man nochmal als Team zusammenkommt, auch mal Teamaktivitäten, das macht unser Verein in Bredeney super viel. Wir sind Kartfahren gegangen, wir machen Escape Room und all mögliches Zeug und das hilft dann schon, also mitten im Jahr besonders, das gibt dir dann nochmal viel Energie, so einen gefühlt frischen Start fürs Jahr, weil du einfach dann nicht nur alleine rumreist, ihr quatscht dann, man isst dann zusammen und wir sind dann halt auch 12 Jungs dann dort und ist eine richtig coole Atmosphäre. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, würde ich das schon sehr vermissen, also ab und zu mal was in der Mannschaft zu machen. Aber durch die Bundesliga, finde ich, ist es ein ganz guter Ausgleich.
Sehr gut. Henry, danke für deine Ausführungen. Das war wirklich ein sehr spannendes Feld jetzt nochmal mit der College-Zeit. Das spürt ja auch jeder anders. Tatsächlich ist es so, dass der freie Journalist in dieser Runde jetzt gleich einen Anschlusstermin hat mit einem Interview. Wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen. Ich hoffe, dass es auch den Tennisfans richtig getaugt hat. Henry, wir entlassen dich nicht noch mit einem kurzen Ausblick, wie es bei dir auch turniertechnisch weitergeht. Hast du mit deinem Trainer schon geplant, die nächsten Wochen, was du spielst und gerne vielleicht, falls es ein Ziel gibt, wohin du dich entwickeln willst bis zum Ende des Jahres?
Ja, also ich fliege jetzt am Sonntag nach Prag, da spiele ich einen Challenger. Danach die Woche ist noch ein bisschen unklar. Das hängt ein bisschen natürlich von den Listen ab, wie die sich entwickeln. Da gibt es nämlich zwei große Challenger, wo ich nicht drin bin bis jetzt. Muss man dann mal gucken. Dann glaube ich, spiele ich einen ATP in Genf, weil ich, wie gesagt, French Open nicht gepackt habe. Und ja, dann halt Woche für Woche schauen, ob vielleicht ein paar WCs möglich sind in Halle, vielleicht für die Quali. Das weiß man natürlich alles nicht. Aber da muss ich jetzt gucken. Jetzt habe ich für die nächsten paar Wochen erstmal einen Plan. Das ist ja leider am Tennis so, es ist sehr spontan immer. Das kennen wir alle. Aber langfristig gesehen, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mir dieses Jahr kaum Ziele gemacht habe, weil letztes Jahr habe ich mir halt so sehr als Ziel gesetzt, dass ich Australian Open Quali schaffe, auch wegen meine Familie ist da und so weiter. Und ich habe mir so einen Druck gemacht, dass das für mich mental super schwer war, irgendwann damit klarzukommen, weil ich nicht geliefert habe und es war einfach so durchgehende Enttäuschung, dass ich dieses Jahr einfach probiere, wirklich jeden Tag Gas zu geben, jeden Tag Spaß am Training zu haben, Spaß an den Matches, an die Competition, diesen Kampf in den Matches und dann einfach Woche für Woche sehe, wo es hingeht. Mein Tennis entwickelt sich gut, ich verbessere mich und dann gucke ich einfach, ich probiere so hoch zu kommen, wie es geht, ja, bis Ende des Jahres. Ich möchte natürlich die Grand Slams auf jeden Fall spielen. Das ist natürlich ein grundlegendes Ziel von mir und ich möchte auf jeden Fall natürlich Australian Open Quali spielen und das schaffen. Aber ich probiere für mich jetzt in dem Moment sozusagen zu leben und wirklich von Tag zu Tag mich einfach zu verbessern, immer ein bisschen jeden Tag ein bisschen besser werden, immer Spaß haben. Und natürlich kann das nicht immer Spaß machen, das ist ja auch klar, aber dass ich grundsätzlich wirklich die Matches genieße, diesen Fight, diesen Kampf einfach in den Matches auch genieße. Und genau, und Punkte kommen und gehen, aber mein Ziel war einfach dieses Jahr, dass ich mich wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich einfach entwickle und besser werde, weil dann werden die Punkte auch kommen. Und ja, das war jetzt mein grundlegendes Ziel fürs Jahr. Ranking-basiert habe ich mir, muss ich sagen, kein Ziel gemacht. Wie gesagt, einfach nur die Grand Slams, da würde ich mich super drüber freuen. Und sonst ging es mir ein bisschen mehr um die Entwicklung.
Klingt nach einer sehr, sehr vernünftigen Einstellung. Wir wünschen dir dabei sehr, sehr viel Erfolg. Dann wird das Ranking sowieso kommen und dass vor allem der Spaß auch immer dabei ist. Das habe ich hier auf jeden Fall im Podcast immer. Heute ganz besonders bei diesem langen Gespräch. Bedanke mich bei den Zuhörerinnen und übergebe an euch beide für das Schlusswort.
Willst du, Daniel, oder soll ich? Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War auch mal was ganz Neues für mich. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, war total cool, mal darüber zu quatschen. Ich bin nämlich eigentlich nicht jemand, der so viel darüber redet, über Geschichte, was College und Juniorzeit anbelangt. Ich mache ein bisschen mein Ding auf den Turnieren. Das war einfach total schön, mit euch da so offen drüber zu quatschen. Und dass Daniel auch dieses Mal oder heute dabei war, hat mich auch total gefreut. Besonders weil wir uns ja von den Turnieren auch ein bisschen kennen. Und ich hoffe natürlich, ich sehe dich auf den nächsten Turnieren irgendwo mal wieder. Das wäre cool. Ich weiß, du liebst Hardcore, aber du spielst auch gut auf Asche. Keine Sorge. Also kannst auch auf Asche gut Gas geben. Ja? Und ja, ich freue mich. Danke nochmal und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, schönes Schlusswort. Vielleicht sehen wir uns ja schon nächstes Wochenende. Das mit den Listen kennen wir alle, je nachdem, wie sie sich bewegen. In Turin oder Bordeaux, wenn du bei den großen Challengern eventuell auch vertreten sein wirst und ich auch noch Last Minute reinkomme, könnte es sein, dass wir uns da schon sehen. Ansonsten, ja, vielen Dank natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns ein bisschen über deinen Werdegang zu quatschen und uns und auch allen Damen und Herren, die zuhören, ermöglicht hast, das Ganze mal ein bisschen nachzuvollziehen und auch über deine letzten und wahrscheinlich bislang größten Erfolge zu sprechen. Ich bin gespannt, wie die Saison für dich noch weiter verläuft. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du gesund bleibst. Das ist natürlich das Wichtigste, verletzungsfrei durchkommst und dann sehen wir uns ja, natürlich auf den Turnieren und vielen Dank an alle. Lasst ein Feedback da. Folge 118. Dankeschön.